So, jetzt.
Max, wir müssen reden.
Wir brauchen Schnaps.
Wir müssen Schnaps trinken. Ich trinke Clubmate, ich habe auf Bier verzichtet, weil ich kann kein Bier mehr ab. Ich bin jetzt alt und war letztens, ja. Jetzt hier das nicht nochmal. Wir hatten gerade schon eine vergeigte Aufnahme.
Selber schuld, dass ihr bei dieser vergeigten Aufnahme nicht dabei wart.
Ist auch egal. Wen interessieren meine persönlichen Belange und ob ich jetzt alt werde oder ob ich nicht alt werde und wie viel Bier ich vertrage und nicht mehr vertrage.
Ich wollte eigentlich total persönliche Belange und zwar, wie geht's denn? Wie geht es denn?
Mir?
Ja, so mit den Ereignissen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, die letzte Sendung haben wir gemacht als...
Letzte
Tag. Da war die Welt in Ordnung, als die Sonne noch aufging.
Letzter Tag Obama, ja genau.
Letzter Tag Obama.
Also ich erzähle dir erstmal, wie das hier in Europa läuft, ja?
Okay.
Man wacht auf. Mhm. Dann nimmt man sich das Telefon, das man immer in Griffweite hat, weil man immer sozusagen alarmiert sein möchte, wenn die Breaking News die losgeschickten Atomraketen verkündet,
yeah.
Um schnell in den Schutzbunker zu kommen. Jedenfalls. Man nimmt dann eben das Telefon und scrollt einmal durch die Timeline und sieht dann die Dinge, die man noch verpasst hat, die Trump getan hat, sozusagen während man schon im Bett war, ja?
Okay.
Halt durch die Zeitverschiebung.
Ja.
Und dann denkt man sich, oh Gott, ne? Also wie man das halt so macht, was das ist wahrscheinlich bei euch nicht anders. Mhm. Aber dann denkt man sich, puh, er schläft gerade. Und das ist wirklich so eine Sache. Also irgendwie ist der Vormittag dann doch relativ unbeschwert, weil man die ganze Zeit ich denke da wirklich jeden Morgen denke ich, puh, er schläft gerade. Gerade
kann er keinen Schaden anrichten.
Genau, gerade kann er keinen Schaden anrichten. Und dann den ganzen Vormittag über versucht man möglichst leise aufzutreten und möglichst leise ins Büro zu fahren und möglichst sein Ding zu machen und möglichst nicht aufzufallen, einfach damit man ihn nicht weckt. Ja? Also es ist so ein bisschen dieses Gefühl und dann kommt dann so gegen Mittag, kommt dann halt irgendwann dieser Grauen, oh Gott, gleich steht er auf. Gleich wird er ins Oval Office gehen, gleich wird er zu seinem Twitter-Client reachen und so weiter und so fort. Und dann weiß man so gegen Nachmittag, okay, ich muss mich jetzt wieder auf alles gefasst machen, krallt sich an seinen Schreibtisch fest und liest die Nachrichten und schaut, was jetzt gerade wieder passiert. Also so, das ist ungefähr seit 3 Wochen der Zustand hier bei uns in Deutschland.
Hat deine Produktivität auch so gelitten?
Die kommt drauf an.
Okay.
Wie man es sieht, also ich meine, ich bin ja relativ frei in dem, was ich tue, so. Yeah. Also ich beschäftige mich mit Themen, die mich sowieso interessieren. Insofern war ich entweder nie produktiv oder ich bin immer produktiv. Okay. Ja, also je nach Definitionssache. Ja. Ich bin relativ produktiv in Sachen. Ich habe ja das letzte Mal oder vorletztes Mal habe ich ja schon über die Alt-Right gelesen, erzählt, da habe ich mich dort reingelesen. Okay. Ich lese mich in viel Stuff ein. Mhm. Gerade einfach, weil ich eben das Gefühl habe, so einerseits diesen Takt der Nachrichten, mich davon nicht mehr diktieren zu lassen, also dieses, oh Gott, jetzt wieder das Ereignis und so. Also ich habe da so eine, so Gegenreaktion denke ich mir, ich muss mich jetzt eher in so Hintergrundsachen reinarbeiten, weil die sind wichtig für die Jetztzeit, um die Jetztzeit zu beurteilen, aber sie sind nicht diktiert durch die Jetztzeit, also sozusagen der Takt ist nicht diktiert durch die Jetztzeit. Und irgendwie finde ich das gerade eine ganz gute Strategie.
Also du willst dich quasi von diesem Nachrichtenzyklus loslösen.
Genau, ja. Also am liebsten, das gelingt mir natürlich auch nicht besonders wahnsinnig gut, das muss ich dazu sagen, aber irgendwie finde ich da eine gewisse Form von Befriedigung drin, mich mit den aktuellen Themen auseinanderzusetzen, ohne mich mit den aktuellen Themen auseinanderzusetzen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe ich total. Ich finde, also ich kann ja mal kurz hier erzählen, hier war also die Tag der Inauguration, das war, rein wettertechnisch war es, glaube ich, wirklich der schlimmste Tag, den ich in Kalifornien erlebt habe. In der Nacht hat es total gestürmt und sowas, es hat geschifft ohne Ende.
hat es denn wenigstens zur Trump-Rede aufgehört zu regnen, so wie bei Trump das selber beschrieben hat?
Ja, ja, auch hier hat es in Trumps mein Fantasie selber aufgehört zu regnen als Trump. Das war, ich saß im Bus zur Arbeit, also ich, die Zeitverschiebung nach New York sind hier 3 Stunden, also 12 Uhr war hier so 9 Uhr morgens. Ich saß, also bin 8.40 Uhr, fährt mein Bus normalerweise so los in den Dreh und oder fuhr. Und ich habe mal geguckt, so um mich rum, also guckt irgendjemand die Inauguration im Livestream oder sowas, und die Leute haben, soweit ich das sehen konnte, das Allerbeste getan, um es komplett zu ignorieren. Und das war echt krass. Also ich bin morgens auf dem Weg zur Arbeit, bin ich an so einem, es gibt einen Bilderrahmenladen auf meinem Weg zur Arbeit. Und da hängt so ein Plakat von Obamas Inauguration 2009. So das Plakat damals, das Einladungsplakat im Schaufenster. Und das habe ich dann fotografiert, weil ich das irgendwie dachte, das passt ja zum Tag und sowas. Und neben mir blieb einer stehen und meinte so irgendwie so, ja, well, very different feeling back then, right? So, es war so, also es ist, hat sich echt was geändert hier. Das ist echt krass. Das ist echt, so dann am nächsten Tag war ja der Women's March, wo wir auch waren, wo ich erstmal direkt nachdem der vorbei war, war ich erstmal so, okay, wir schaffen das. Wir kriegen den platt. Wir kriegen den fertig. Weil das war umwerfend viel los. Das war echt irre. Also wir waren hier in San Francisco. Ich weiß, ich kenne keine genauen Zahlen, aber es war so, wir ahnten schon, dass es wahrscheinlich eine dumme Idee ist, mit dem Auto zu fahren. Also sind wir mit der BART gefahren und dann sind wir hier zu unserer nächsten quasi BART-Station. Also BART ist hier so U-Bahn, S-Bahn-Nahverkehrssystem, zur nächsten BART-Station gefahren, und die jetzt nicht mal sonderlich nah dran ist, da, wo es losging, und an einem Fahrkartenautomat war schon allein eine 40 Meter lange Schlange. Also du bist einfach aus dem Haus gegangen und hast gesehen, dass irgendwas losgeht, weil die Leute mit Plakaten unterwegs waren und mit diesen Mützen und sowas. Es war quasi die ganze Stadt auf den Beinen. Und es gab hier in der Bay Area nicht eine, sondern 3 große Demos. Die größte davon war wohl in Oakland, eine hier in San Francisco und eine in San Jose. Was ich aber nicht wusste, es gab noch viele, viele kleine Demos. Es gab in San Mateo, das sind alles jetzt so Käfer mit 100.000, wenn es hochkommt, Einwohnern, wo die eigene Demos hatten, wo sicherlich nicht viele Leute da waren, aber wo ich Fotos von Leuten gesehen habe, die da gemacht haben, und die meinten so, wow, das ist mehr, als ich jemals gerechnet hatte, und genauso ging es mir auch. Und wir kamen dann irgendwann an, mit der BART dahin gefahren, kamen raus aus der Station, hatten noch Freunde dabei. Die Freunde stellten erstmal fest, weil es hat geschifft ohne Ende. Also das gute Wetter war nicht dran schuld, dass das so viele Leute waren. Und die haben, okay, wir brauchen erstmal, wir so als gute Deutsche halt in Dicken eingepackt und weiß der Teufel was und so. Und die waren ein bisschen so, oh, wir brauchen vielleicht einen Regenschirm. Dann sind wir erstmal in irgendeinen Laden reingegangen und haben einen Regenschirm und haben da, also so ein riesen Kaufhaus, und haben dann eine halbe Stunde nach einem Regenschirm gesucht. Und es war einfach, diese Episode erzähle ich nur deswegen, weil als wir reingingen in den Laden, war links und rechts bis zum Horizont nur Menschen. Die ganze Straße runter. Das war die Market Street, also hier so diese Zentrale, die da zum Pier runtergeht. Und als wir eine halbe Stunde später wieder rauskamen, war die Straße immer noch randvoll mit Menschen. Die sind in der ganzen Zeit halt einfach weitergezogen, und du hast einfach kein Ende gesehen. Und dann hast du hin und wieder mal, das geht in diesen hohen Häuserschluchten, ging das ja gut, dass dann irgendwelche so Kampfrufe kamen, so, ich weiß nicht genau, was es war. Die hallen dann immer sehr schön. Das war echt irre. Also da in dem Bewusstsein auch noch drinnen zu stecken, also es waren sowieso schon sehr viele Leute. Es wäre auch, wenn es die einzige Demo hier in der Bay Area gewesen wäre, wären es beeindruckende Menschenmengen gewesen. Aber im Hinterkopf zu haben, dass das nur eine von vielen Demos waren, die hier gleichzeitig in der Stadt stattfinden, das war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und danach habe ich so gedacht, so wow, das wird was, wir kriegen den. Und am nächsten Tag hatte ich dann so, als ich dann so sah, wie sie das einfach wegignorierten, hatte ich dann die totalen Depressionen. Und so schwankt das seitdem, so hin und her seitdem. Also es war auch, als hier der Travel-Ban verkündet wurde, der Muslim-Ban, habe ich das erstmal komplett ignoriert, habe ich erstmal gar nicht an mich rangelassen, und habe dann irgendwann, und dann war am nächsten Tag, war hier am Flughafen in San Francisco, war Protest, und ich so zu Diana, wollen wir da hin, und sie so, ja klar, und dann saßen wir im Auto und sind freiwillig zum Flughafen gefahren. und sind dann dahin. Und auch da war es wieder unfassbar voll. Also es waren, keine Ahnung, vielleicht 2000 Menschen oder sowas. Also jetzt nicht nichts, das war nichts. Also am Women's March, das war riesig. Das war, ich weiß nicht, wie viele. Also ich kann die Zahlen nicht schätzen. Ich bin nicht Trump. Ich weiß nicht, wie viele.
ich habe da kein nur Talent. Trump kann Zahlen schätzen.
Nur Trump.
Alles andere ist Fake News.
Alles andere ist Fake. Aber auch am Flughafen war echt eine Menge los. Und es war auch eine sehr, sehr, sehr angenehme, ich war lang nicht mehr auf einer Demo, die sich so richtig anfühlte, aber von den Regierenden sozusagen unterstützt worden ist. Also das war, der Vizegouverneur von Kalifornien war da und der Flughafen, die ganzen Leute haben uns deutlich gewähren lassen und haben Sympathien tendenziell gezeigt. Ich war irgendwann zwischendurch mal Wasser kaufen und der immigrierte Verkäufer hat mich gefragt, ob ich denn auch dazugehören würde und sowas und hat viel Glück gewünscht und sowas. Und wir sind mit Kind, muss man jetzt sagen, ist man nirgendwo so richtig lang. Also wir sind vielleicht so 2 Stunden da geblieben, weil irgendwann wird das Kind halt müde und muss halt was machen und du kannst ihn ja nicht ewig da rumgehen lassen. Aber wir hatten das große Glück, dass in der Zeit, als wir da waren, kam die erste Nachricht durch, so die erste Klage ist durch und da ist es aufgehoben worden. Und dann hat es ja noch eine ganze Weile gedauert, bis dann auch in San Francisco die Leute rausgelassen worden sind. Also wir standen direkt vor dem Ausgang, wo die aufgehaltenen Menschen rauskommen mussten, wenn sie kamen. Und so lange sind wir nicht mehr geblieben, weil das war noch bis spät in der Nacht, weil das war ja alles extrem chaotisch. Aber da hatte ich dann auch wieder erstmal Hoffnung. So, okay, wir kriegen, also es war so, weißt du, so, diese Scheißregierung erlässt diesen dämlichen Travel-Ban und keine 24 Stunden später ist er Makulatur. Aber auch das verzog sich dann übers Wochenende wieder so ein bisschen. Dann habe ich so bei mir ist auch mal das starke Gefühl, man muss doch irgendwie reagieren, man muss doch irgendwas machen. Und was ich dann beschlossen habe, als ich in einer schlaflosen Nacht da lag, dass ich dafür sorgen werde, dass wir immer genug Geld auf dem Konto haben, um uns im Zweifelsfall, also sowohl auf einem amerikanischen als auch auf einem deutschen Konto, um im Zweifelsfall einfach alles stehen und liegen lassen zu können und das Land zu verlassen, wenn es notwendig sein sollte, so ein bisschen so ein Gefühl des Kontrollgewinns wieder zu haben. Aber es ist ein ständiges Auf und Ab und es ist krass, also was in den Tech-Firmen abgeht.
Wie ist die Stimmung bei Facebook?
Furchtbar.
Ich habe ja mitgekriegt, dass irgendwie die Tech-Unternehmen haben ja relativ einheitlich einen gemeinsamen Brief auch veröffentlicht zum Muslim-Ban. Und bei den Protesten am Flughafen war wohl ja irgendwie auch so Sergey Brin irgendwie da. Mhm. So darauf aufmerksam machen, dass er ja selber Immigrant ist. Und,
Naja, es sind nicht wenige Leute, also ich weiß nicht wie viele, keine Ahnung, aber bei uns auch von diesem Travel Ban betroffen. Das sind relativ harmlose Sachen oder harmlos in Anführungsstrichen, wie dass einfach Leute, die gerade eingestellt worden sind, nicht ins Land können. Aber das sind auch so Leute wie Leute, die aus einem dieser Länder stammen, weil sie wussten, dass das nicht ganz einfach ist, auf ihre Green Card gewartet haben. Und jetzt endlich mal das erste Mal seit x Jahren, nachdem sie eine Green Card haben, mal wieder nach in ihre Heimat fahren und ihre Eltern sehen wollten und dann einfach erfahren, wenn sie dahin fahren, dann werden sie nicht wieder zurückkommen können. Dann werden sie nicht nach Hause kommen.
Green Card haben sie doch jetzt verändert. Also die Green Card Holder können jetzt wieder rein, oder?
Green Card, nein, im Augenblick ist es ja sowieso alles Makulatur. Im Augenblick ist es ja einfach,
Komplett gestoppt
durch dieses Bundesgericht. Im Augenblick läuft ja gestern Abend war so ja die erste Anhörung und das sieht ja im Augenblick sieht ja durchaus ein bisschen hoffnungsmachend aus. Im Augenblick ist es sowieso. Aber natürlich, ich meine, du planst jetzt keinen Urlaub als jemand, der im Iran geboren bist, planst du jetzt keinen Urlaub außerhalb der USA, weil du weißt nicht, ob wenn du wieder zurückkommst, ob es dann immer noch geht. Du weißt nicht, ob wenn das Visum, wenn du, was weiß ich was, Verwandte hast, die gerne herfliegen wollen, und dich besuchen wollen. Du weißt nicht, ob bis das Visum beantragt ist, ob das bis dahin nicht alles Geschichte ist. Du weißt nicht, ob die, also gestern machte es so ein bisschen den Eindruck, als ob am Flughafen, da sind ja oft bei den entsprechenden Behörden, arbeiten da offensichtlich auch ziemlich viele Arschlöcher, die offensichtlich während der Gerichtsverhandlung mal die Leute nochmal haben sitzen lassen, so nach dem Motto, naja, vielleicht ist das, wenn wir die noch 2 Stunden sitzen lassen, vielleicht können wir sie dann wieder abschieben. Das ist ja durchaus auch eine feindselige Stimmung, die da ist, innerhalb dieser Behörden. Außerhalb der Behörden ist es das genaue Gegenteil. Sobald du rauskommst aus dem sobald du sozusagen aus dem Sperrbereich raus bist, wirst du mit offenen Armen empfangen. Also es ist so offen wie, muss man auch mal sagen, auch von Liberalen durchaus Muslime schon lange nicht mehr empfangen genommen worden sind. Also das ist eine ganz merkwürdige Stimmung. Aber ja, es ist, ich habe mich am nächsten Tag nachdem dieser Travelban war, habe ich Mittagspause mit Kollegen gemacht und normalerweise reden wir nie über Politik. Normalerweise man redet über Arbeit, man redet über irgendwas. Und an dem Tag war Politik das einzige Thema und jeder, der am Tisch saß, hat irgendwie einen Plan B entwickelt, wie man im Zweifelsfall rauskommt.
Aber alles Immigranten oder?
Alles Immigranten, ja, wir waren da auch ausschließlich mit. Also mein Team hat einen Amerikaneranteil von geschätzt jetzt 10-15% oder sowas, die allermeisten sind. Ein neuer Kollege von mir, der ist aus Ägypten, der wird sich wahrscheinlich auch gerade ziemlich in die Hosen machen, da wollte ich mal
Da war dieser Artikel im New Yorker über diese vielen Leute, die jetzt, volle Millionäre, die jetzt so ihren Plan B, also eigentlich auch schon länger irgendwie so mit Bunkern und Häusern in Neuseeland und so weiter und so fort. Also, ne,
wenn ich habe das auch überlegt, ehrlich gesagt. Ich habe überlegt, ob man sich so, jetzt, ne, nicht einfach irgendwo auf irgendeiner abgelegenen Insel relativ günstig ein Haus kauft, damit man einfach was hat, wenn es hart auf hart kommt. Und was auch doof ist, also ich will warte mal ganz kurz, ja, also ich will also man muss auch sagen, diese ganze Angst, die ich definitiv hatte und so, die probiere ich jetzt auch ein bisschen abzuschütteln, so ähnlich wie du. Also ich mach tatsächlich Twitter deutlich weniger auf, das trägt dazu bei, weil es halt auch so dieses, es ist dieser Strom, dieser niemals endende Strom, der sich da bewegt, auf so dieses, und davon muss man sich ein bisschen losmachen, weil wenn man ehrlich ist, das ist halt sowas, was ich jetzt, seitdem dieser Mann im Amt ist, hat sich mein Leben psychisch radikal verändert, obwohl an meinem tatsächlichen Leben sich im Augenblick noch absolut gar nichts verändert hat. Ich war auf ein paar mehr Demos, aber darüber hinaus hab ich keinerlei Konsequenzen und wir verhalten uns gerade alle so ein bisschen so, als wären wir schon persönlich davon betroffen, was wir schlicht und ergreifend noch nicht sind. Das heißt nicht, dass man das Ganze irgendwie locker sehen soll oder sowas, aber ich glaube, gerade wir als Privilegierte sind wir jetzt ja wieder, als Nicht-Muslime, nicht aus diesen Ländern, als Weiße, sollten uns dieser Privilegien bewusst werden und denen helfen, die diese Privilegien nicht genießen gerade. Und das ist sowas, was so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen, wir müssen aus dieser Schockstarre raus. Das ist sowas, weil mich macht das wahnsinnig, ehrlich gesagt. Also das, was du gerade beschrieben hast, dieses Verhalten, das lege ich auch so ein bisschen an den Tag. Und weil ich wegen der Produktivität, meine Produktivität ist in den letzten Wochen komplett zusammengebrochen. Also mittlerweile geht es wieder so halbwegs, aber so gerade die ersten und nach den Travelban und so. Und ich weiß, dass das auch bei vielen meiner Kollegen, bei meinem Manager zum Beispiel auch der Fall ist. Der hat gesagt, hey, ich schaffe gar nichts mehr, ich kriege gar nichts mehr auf die Reihe. Und davon müssen wir loskommen, weil wir müssen weiter leben und wir müssen, und du stürzt keinen Despoten, wenn du wahnsinnig geworden bist.
Vor allem, ich meine, Trump hat es echt geschafft, unser aller Gehirne zu okkupieren.
Das ist das eigentlich krasse, oder?
Das ist so krass und das ist irgendwie, und ich meine, jetzt machen wir wieder keine Ausnahme. Ich meine, mein gesamter Podcast-Feed ist voll mit Trump. Sogar ein Logbuch Netzpolitik kennt ein anderes Thema mehr als Trump, ja. Also, es ist irgendwie, es ist, also, ich meine, in gewisser Hinsicht ist es ja auch berechtigt. Wir sind gerade Zeuge von definitiv etwas Historischem, ne? Also, das ist etwas, es passieren gerade Dinge, die, definitiv von großer historischer Bedeutung sein werden, und wir sind irgendwie Zeuge einer Zeit, in der große Veränderungen ganz offensichtlich anstehen, und das macht einen automatisch in so eine Alarmstellung, ja. Aber im Endeffekt tun wir uns dabei selber keinen Gefallen. Also wir lassen uns da verrückt machen, und wir lassen uns. Ich hatte schon vor ein paar Wochen, hatte ich das mal vertwittert, habe ich gesagt, vielleicht ist das Subversivste, was wir derzeit tun können, den Verstand zu behalten. weil das ist eben genau der Punkt, glaube ich, das steht jetzt auf dem Spiel. Also man kann sich da super schnell verrückt machen lassen. Und auch, was wir letztes Mal besprochen haben, halt so, ne, irgendwie zum Beispiel seine eigene Verantwortung zu erkennen, wenn es darum geht, irgendwie News zu filtern, News weiterzutragen oder nicht so weiterzutragen. Ich halte das übrigens richtig, dein Einwand von letzten Mal, ne, dass gerade diejenigen, die moderaten Kräfte oder sag ich mal, ja, bei Sinnenkräfte, ja, irgendwie, dass die eigentlich gestärkt sein müssen, dass die eigentlich lauter werden müssen, dass die eigentlich dominanter werden, dass sie gerade nicht sich zurückziehen sollen, dass sie gerade nicht schweigen sollen, sondern dass sie sich aktiv beteiligen sollen, ne? Aber das beinhaltet tatsächlich eben eine sehr, sehr strenge Informationshygiene, ein sehr, sehr strenges auch Beachten seiner selbst, seiner eigenen Psyche, seiner eigenen psychischen Gesundheit, sag ich mal, ja, wahrscheinlich auch so Self-Care, solche Geschichten, und ja, und halt eine ständige Prüfung auch von den eigenen, von dem eigenen Umgang mit Informationen, ne?
Ja, das auf jeden Fall, also das ist, ja, also auch wenn's schwerfällt. Es ist ja auch, was du meintest eben gerade, so dieses, er ist in unserem Hirn drin. Es ist ja auch, auf der einen Seite sehne ich mich hin und wieder mal danach, jetzt mal gerade nichts über Trump zu lesen, weil es erstens sinnvoll ist, weil es wichtig ist, auch fürs weitere Leben und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite habe ich irgendwie so das Gefühl, so eine Pflicht zu haben, jetzt quasi jederzeit mich über alles zu informieren, was natürlich auch totaler Schwachsinn ist, aber irgendwie ist es ihm wirklich gelungen, unser Hirn extrem gut, ja, also wie du meintest, zu infizieren sozusagen mit diesem Trump-Meme. Und das ist, und ich finde das, wir müssen uns gut davon loslösen, auf eine gute Art und Weise. Das heißt nicht, dass man es gar nicht mehr
produktive macht. Art und Weise.
Auf eine produktive, ne? Also Art und Weise. Und wir dürfen uns davon unterkriegen lassen. Wir dürfen keine Angst haben, das ist wichtig, weil kann ich vielleicht auch gleich nochmal ein paar, wie ich finde, ja, also ich glaube, wir dürfen einfach keine Angst haben. Und ich habe zum Beispiel als neulich, hier, das war als Trump hier diesen so-called Judge, also diesen Tweet mit, wo er sich über den Richter, der seinen schönen Bann aufgehoben hat, aufregt und den so-called Judge nennt. Und für mich ist es so, ich wache morgens auf und quasi in dem Moment, in dem ich aufwache, ist schon alles passiert. Also Trump ist da schon seit mindestens 5 Stunden wach und hat schon 5000 Länder beleidigt und so. Und was er halt so macht. Und die deutsche Timeline ist auch schon wach. Die geht so langsam in die Nachmittagsfeierstimmung über. Und dann lese ich halt irgendwie auf Zeit Online einen längeren Artikel darüber, wie das ja das Vertrauen in die Institutionen schwächt und dieser Tweet und wie schlimm das doch alles ist und so weiter und so weiter und so fort. Und ich denke mir auf der einen Seite, musste das jetzt sein? Und klar, natürlich, es muss sein. Es ist Zeitgeschichte und man muss darauf weiterhin hinweisen. Aber man, eben wie du sagst, man sollte es vielleicht nicht so mit diesem Direkt Aktion-Reaktion-Schema machen und man sollte es vor allen Dingen auch, man sollte dabei aus dieser Kaninchenstarre raushalten. Weil ich habe immer mehr das Gefühl, dass Trump einfach so, ich weiß nicht, diesen New York Times-Artikel hast du wahrscheinlich auch gelesen, diesen mit den Lichtschaltern. Also es war ja so ein New York Times Artikel, den hat die New York Times mit sehr vielen Leuten zusammengestellt, sozusagen mit scheint ja doch gut zu leaken aus dem White House.
Ach so, diese Zusammenstellung der vielen Leaks der letzten zwei Wochen.
Genau.
Trump, doch
so. Und nach allem, was ich so das Gefühl habe, ist Trump einfach ein alter Mann, der alleine im Weißen Haus sitzt und wirklich alleine im Weißen Haus, weil seine Familie halt in New York ist und ich weiß nicht, ob sie noch mit ihm spricht, zumindest seine Frau, und auf jeden Fall kein glücklicher Familienmensch ist. Das, ich glaube, darüber kann man sich sicher sein. Und dann guckt er halt die ganze Zeit Fernsehen und immer wenn er sich mal nach menschlicher Nähe sehnt, dann kotzt er sich mal wieder auf Twitter aus.
Meine Ivanka und Jared Kushner sind doch auf jeden Fall in Washington.
Ja, aber die haben doch ihr eigenes Leben. Die wohnen doch nicht im Weißen Haus.
Ja, aber
Haus.
Die hängen viel im Weißen Haus rum.
Ja, aber nichts, also laut diesem Artikel ist es halt so, dass abends wird es dann irgendwann mal relativ früh, so gegen 16:30, 17:30 wird es ruhig, Trump zieht sich zurück, sitzt im Bademantel, hat er bestritten, dass er überhaupt einen Bademantel besitzen würde, sitzt im Bademantel, oder jemals einen Bademantel besessen hätte, sitzt im Bademantel vorm Fernseher und guckt halt alles Mögliche und macht dann auch nicht mehr
Nightlife.
Viel. Und wartet dann, bis er sich wieder über Saturday Night Live aufregen kann. Das ist ja, ich habe ja mal so das Gefühl, so dieses vor Twitter sitzen und auf Trump-Nachrichten warten, er ist darin das allerschlimmste Opfer. Und ich will das jetzt nicht verharmlosen, aber so kann man es, glaube ich, in der Zeit auch behandeln. Man kann es sagen, dass ein Mann, der nicht wirklich weiß, was er tut, aber man könnte es so interpretieren. Und man muss dabei keine Angst vor ihm haben. Wir dürfen keine Angst vor ihm haben.
Da sind wir jetzt nämlich tatsächlich schon sozusagen bei einer Frage, die, finde ich, viele Leute beschäftigt hat, ja, die ersten zwei Wochen.
Ja.
Nämlich tatsächlich Plan oder Chaos. Ne?
Ja.
Also es gab dann halt zum Beispiel von diesem Google-Mitarbeiter diese Verschwörungstheorie, dass das alles sozusagen Teil eines großen Plans, eines Coups ist, den die Trump in Klammern eher Bannon-Regierung dort plant, also der Muslim-Ban und die Reaktion darauf, wer ist für uns, wer ist gegen uns, hier sozusagen evidenzbasiertes also so würde es wahrscheinlich auch ein Googler machen, ne? So macht er irgendwie sozusagen AB-Testing.
Wir haben ja noch, ihr seid übrigens das B. Tut mir leid. In A war das super, da hat Clinton gewonnen. Wir haben ja ein zweites Universum geschaffen.
Aber,
sorry,
aber
guys.
Trump ist kein Googler, ja? Ja. Der würde wahrscheinlich auch bei Google nie eingestellt werden. und deswegen, also alles, was ich eigentlich sozusagen an wirklich harten Fakten aus diesen Leaks und so weiter und so fort mitbekomme, ich glaube, auch, das ist gerade kein Plan.
Yeah.
Beziehungsweise es hat vielleicht so eine Strategie im Hintergrund sicherlich, aber wenn die Scheiße bauen, dann bauen die Scheiße, weil sie es nicht anders können.
Mhm.
Also ich höre ja diesen The ER-Podcast von Foreign Policy und die haben zum Beispiel auch ganz viele Leaks besprochen, beispielsweise wer diese Executive Orders dort schreibt. Ja, also beispielsweise beendet hat, ja?
Ja,
also diese Executive Order hat ein 22-jähriger Absolvent, der Praktikant war bei Chris Christie, der hat das Ding formuliert, ja, und das sind alles irgendwelche, die haben keine Leute, das State Department beispielsweise ist komplett understaffed, ja, die meisten Ministerien sind komplett understaffed, denen fehlen teilweise bis zu 1000 Stellen, ja, das haben die alles nicht hingekriegt im Transition Team, die waren ja komplett unvorbereitet, das ist ein Riesenchaos und da sitzen halt irgendwelche Leute, die gerade frisch aus dem College kommen und formulieren dort die Executive Orders, ja. Und dabei kommt dann so ein Müll raus, der dann halt, und das ist vielleicht unsere beste Hoffnung tatsächlich, der dann halt einfach auch locker mal eben von dem nächsten Gericht dann halt einkassiert wird, ja. Weil es halt auch einfach Formulierungsschwächen hast. Dann hast du so einen Vollidioten wie Rudy Giuliani, der dann halt original im TV zugibt, dass die Muslim-Ban eigentlich als Muslim-Ban auch gedacht war und Trump ihm gesagt habe, ne, irgendwie formuliert den Muslim-Ban mal so, dass es legal ist. Ja, und das erzählt er im TV. Ja, dafür brauchst du das. Ne? Das ist genau das, womit jeder Richter dir halt einfach sagen kann, okay, also wenn ihr das wirklich als Muslim, dann natürlich ist das unconstitutional.
Ja, genauso hat das ja auch gestern getan, ne? Also gestern.
Sag mal, du bist super leise gerade.
Bin ich? Ah, warte mal.
Ja, und immer leiser geworden.
Ja, ich habe hier immer weiter runtergedreht, weil ich, besser?
Ja, ich höre dich jetzt fast gar nicht. Ja, viel besser.
Okay, weil hier in der Aufnahme habe ich immer so super überpegelt und war immer so viel lauter als du, und darum, damit ich mir nicht wieder den Vorwurf einfange, habe ich mich einfach runtergedreht. Na gut, dann mache ich mich jetzt wieder ein bisschen lauter, dann hoffe ich mal, dass das jetzt alles.
Mach mich doch einfach ein bisschen lauter auch.
Na, du bist ja zumindest in meinen Kopfhörern gerade ziemlich perfekt, aber ich kann dich vielleicht noch ein bisschen insofern, dass ich probiere das hier gerade so ein bisschen, muss vielleicht nochmal in die Stockmannsche Podcasting-Schule gehen, damit ich das hier alles richtig hinkriege.
Stockmannsche Podcast-Studie.
Was ich auf jeden Fall, diese Frage, ist das ein Putsch, den die da gerade machen? Weil zum Beispiel, also als rauskam, dass dieses, also am Anfang war es ja so, das Außenministerium, die gesamte Führungsriege hat auf einen Schlag gekündigt, war ja so die Geschichte, die rumging, wo dann alle gesagt haben, wow, die wollten nicht mit Trump zusammenarbeiten, dann kam ja raus, so nee, die haben die auf einen Schlag alle gefeuert. Und was ja durchaus eine Enthauptungsaktion sein kann. Du weißt, dass dir irgendein Ministerium nicht gewogen ist, also feuerst du mal eben alle Leute. Und dann kam für mich so der Gedanke hoch, naja, die haben ja auch zum Beispiel die ganzen Botschafterstellen nicht neu besetzt, sondern haben die ja auch zum Datum gefeuert. War das vielleicht Teil einer Strategie? War das vielleicht, haben sie gesagt, nee, die brauchen wir eh nicht mehr. Die hängen uns nur am Weg rum, und darum besetzen wir die Stellen jetzt erstmal nicht. Oder war es tatsächlich Inkompetenz? Und ich habe bei Boing, den ich war ein ganz lustiger Artikel von ich glaube, Mark Fraunfelder oder wie er heißt, der so sagte, man kann quasi alles, was Trump bisher gemacht hat, kann man entweder als Teil eines großen Putsches sehen, eines genialen Putsches, oder als Teil kompletter Inkompetenz. Aber ich tendiere inzwischen auch dazu, es als Inkompetenz zu bezeichnen. Das heißt aber nicht, dass sie es nicht lernen können. Ne? Also du bloß weil du jetzt gerade inkompetent bist, davon möchte ich warnen, dass du so, oh, naja, dann müssen wir jetzt halt die 4 Jahre aussitzen. Es kann sein, dass sie das alles lernen. Und dass sie in 2 Monaten ganz anders dastehen. Im Augenblick, glaube ich, haben sie es noch nicht gelernt. Im Augenblick ist es Inkompetenz. Für mich ist das so ein bisschen, war so der Moment, als hier diese Conway dieses Bowling Green Massacre angesprochen hat. Wo ich am Anfang dachte, so, das hat die spontan erfunden. Und wo ich dachte, so, wie kaltblütig kann man sein, so ein Massaker mal eben so on National TV live zu erfinden. Und dann habe ich irgendwann mitgekriegt, nee, die hat das gar nicht erfunden, die hat's einfach verpeilt. Und alles, was die jetzt machen, ist schaufeln, 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 damit bloß nicht rauskommt, wie schlimm die das verpeilt hat. Und das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich habe, das war für mich so der Moment, wo ich dachte, ah, doch kein großer Plan, sondern einfach pure Inkompetenz. Und allerdings muss man natürlich sagen, so dieses, dass du dann, ja, es gibt ja so viele Terroranschläge, über die Medien gar nicht, die die Medien verheimlicht haben, also diese.
Da gab es doch eine offizielle Liste, die
ja, da gab es eine offizielle Liste.
Voller Rechtschreibfehler. Also erstens, da war keins dieser Inzidenz überhaupt unberichtet, also über alle wurden berichtet, also die BBC hat da zum Beispiel alle die komplette Liste einmal durchkommentiert und ihre Berichterstattung dazu verlinkt, ja. Also alle diese Sachen wurde berichtet, ja. Und zweitens waren da so viele Rechtschreibfehler, dass es irgendwie, keine Ahnung, es hat ein Praktik, also das ist ich bin eigentlich der Letzte, der sich über Rechtschreibfehler über, aber wenn man irgendwie, keine Ahnung,
als Regierung
das Weiße Haus ist,
Rechtschreibprüfung laufen lassen.
Wenn man mal das Weiße Haus ist, dann sollte man auch irgendwie mal gucken, dass man irgendwie, es ist unfassbar, dass sie, also sie machen sich komplett von vorne bis hinten nur noch peinlich und das scheint ihnen aber völlig egal zu sein und ich glaube, diese Strategie funktioniert aber.
Ich und weiß
ist,
nicht,
ob also ich meine, das ist halt wieder, wie, ich sieh mal, ne, das war doch der Wahlkampf, man muss ja einfach sagen, das Regieren geht genauso weiter, wie der Wahlkampf passiert ist. Also das ist eine Verlängerung des Wahlkampfs. Das ist nichts anderes. Und jetzt mal zu den Predictions, die wir vorher hatten. Ne? Also ich habe zum Beispiel im Vorfeld, hatte ich ja gesagt, ja, jetzt wird erstmal nichts Krasses kommen, die brauchen erstmal ganz viel Zeit, um sich einzurütteln und so weiter und so fort. Ja. Und irgendwie hatte ich recht und irgendwie hatte ich nicht recht, also es kam ganz viel, ja, aber irgendwie alles total in schlechter Qualität und sie brauchen Zeit, sich einzurütteln, aber sie haben definitiv, und das halte ich übrigens für eine Strategie, das halte ich für Ben, ja, also halt diese Shock-and-Awe-Strategie halt erstmal alles zu fluten mit Executive Orders sozusagen, um den Feind erstmal in Schockstarre zu versetzen und in Angst und Schrecken und die eigene Basis halt zu komforten von wegen hier, zack, Donald Trump setzt seine Wahlversprechen durch. Ja? Also das ist Strategie. Die Umsetzung war aber einfach Inkompetenz. Aber genau, diese ganzen Ideen von wegen take him seriously but not literally sozusagen, die sind auch alle über den Haufen, weil literally war definitiv genau das, ja, also er will alles genau so, wie er es gesagt hat, will er es jetzt umsetzen, also das ist, die haben sich auch alle sozusagen verrannt, die sich so in dieser in dieser Phrase versucht haben, zu beruhigen. Und dann würde ich dann aber auch nochmal so sagen, dass es ist eine ganz komische Mischung, ne? Also momentan, also relativ früh wurde ja klar, dass der Kopf hinter der ganzen Trump-Regierung, dass das Bannon ist. Und ich hatte sofort den Eindruck, also auch gerade was diese Shock-and-Awe-Strategie angeht, ne? Also Bannon ist ja ein Militärstratege, ne? Der hat sich ja irgendwie Ewigkeiten mit Militärhistorie auseinandergesetzt und denkt alles in Form von Militärstrategien und so weiter und so fort.
Herzlichen Glückwunsch. Genau das, was man als Land braucht.
Genau, und der ist definitiv ein Radikaler. Und wir müssen. Ich kann ein bisschen was über Ben erzählen. Ich habe mich extrem viel in den eingelesen. Es gab natürlich ganz viele Porträts und so weiter und so fort. Also ich sag kurz mal kurze Bio. Also er ist er war Navy SEAL für ein paar Jahre. Zumindest bei der Navy. Ich weiß nicht, ob das SEAL war. Auf jeden Fall bei der Navy ein paar Jahre.
Das ist ein großer Unterschied. Hallo.
Ja, klar.
Sorry. Okay, ich dachte gerade Navy SEAL, der sieht doch aus, als ob er Alkoholiker wäre. Und dann, bei der Navy, okay.
Ja, er war ja mal jünger, ne? Also er war auch mal jünger. Nee, ich meine, er war auf jeden Fall bei der Navy, sorry. Mhm. Er hat dann am Harvard Business School studiert, also so richtig klassische BWL-Ausbildung sozusagen, ist dann zu Goldman Sachs, hat dort länger als Investmentbanker gearbeitet, ist dann irgendwann ins Filmbusiness eingestiegen, hat mit Filmrechten gehandelt.
Mit Seinfeld.
Unter anderem mit Seinfeld, hat dann selber Filme produziert, unter anderem also drei Filme, von denen ich weiß, und der erste ist den kann man sich echt mal angucken. Ich habe mir den angeguckt, der ist relativ gut, fasst ja so die ganze Bannon-Ideologie zusammen, und das ist dieser Generation Zero.
Okay.
Und der basiert auf so einer geschichtshistorischen These, und zwar, dass sich vor allem US-Geschichte sozusagen in Zyklen verhält, in der es sozusagen immer so einen Punkt der Erneuerung gibt. Und diesen Punkt der Erneuerung Fand zum Beispiel statt als bei der American Revolution, also der Unabhängigkeitskriegen, 80 Jahre später dann beim Bürgerkrieg und dann wieder 80 Jahre später bei der Depression beziehungsweise Zweiten Weltkrieg. Und das ist sozusagen immer eine Generation, die halt extreme Opfer zu bringen hat, die ne, irgendwie in Krieg, Unruhe und Erschütterung, sich aber dadurch halt wieder neu erneuert, wieder zu neuen Werten findet, sich wieder neu erfindet und so weiter und so fort. Und das ist das, woran er glaubt. Und der Film behandelt, fängt an mit der Finanzkrise und erzählt dann das Narrativ im Endeffekt, dass diese Form der Erneuerung eigentlich, also der Film ist auch irgendwie von 2010 erzählt ein bisschen die Geschichte, dass sozusagen dieser Punkt der Erneuerung eigentlich 2008 hätte kommen müssen durch die Finanzkrise, also sozusagen das war sozusagen der Initialpunkt.
Das war quasi die Prophezeiung oder was? Oder
Genau, sozusagen. Ne? Also aber dass die Finanzkrise also einerseits durch Kräfte sozusagen die Gegenkräfte durch das Verlieren der amerikanischen Moral sozusagen überhaupt ermöglicht wurde und dass die Finanzkrise so wie sie behandelt wurde dann von der Obama-Regierung, in dem halt die ganzen Banken gerettet wurden, dass das sozusagen der Höhepunkt der Amoral gewesen wäre und dass jetzt eigentlich sozusagen der Punkt der Erneuerung erst noch kommen muss. Ne? Und das ist auf vielerlei Hinsicht interessant, weil er hat dann eine Theorie, eine moralische Theorie des Kapitalismus. Er ist bekennender Kapitalist, er ist ein großer Freund des Kapitalismus, ist aber der Meinung, dass der Kapitalismus, wie er momentan ist, halt einfach von seinem eigentlichen Ideal abgekommen ist. Er nennt ihn Crony Capitalism. Der Crony Capitalism ist sozusagen ein korrupter Kapitalismus, wo einerseits die Leute abgekommen sind von den christlich-jüdischen Werten, auf der einen Seite von sozusagen durch diesen Wertverlust haben die Leute auch sozusagen sie sind sozusagen gierig geworden und auf der anderen Seite ist aber halt der Kapitalismus auch korrumpiert durch den Staat, also durch staatliche Eingriffe, vor allem durch staatliche Unterstützung, vor allem durch zum Beispiel eben genau dieses Eingreifen des Staates bei der Finanzkrise, wo da die ganzen Firmen gerettet wurden, wo halt sozusagen der einfache Mann ne, irgendwie sozusagen für das Risiko der korrupten Eliten aufgekommen ist. Sozusagen. Das ist auch übrigens gar keine so grundsätzlich besondere Sicht. Das ist so ein bisschen so die Tea Party Ideologie, bei denen er ziemlich nah dran ist. Er erzählt aber tatsächlich die gesamte Geschichte eigentlich sozusagen dieser letzten Phase der Neuerneuerung sozusagen seit dem Zweiten Weltkrieg, wo dann am Anfang noch sozusagen die heile Familie und die gottergebene amerikanische Gesellschaft dann irgendwann korrumpiert wurde, vor allem aus den Ideen der 60er, 70er Jahre, ne, der ganzen Hippie-Bewegung und Bürger und Civil Rights Bewegung, die halt sozusagen alle böse sind. Ne? Also beziehungsweise heißt böse, also sie haben halt, sie bringen halt ab vom Guten. Und diese Ideen haben sich sozusagen perpetuiert über die Zeit und haben die amerikanische Gesellschaft und den Kapitalismus eben korrumpiert. So, das ist so ein bisschen sein Weltbild, das er da ausspinnt in Generation Zero. Er hat danach auch noch einige Filme gemacht über dann sozusagen die Tea Party Bewegung als so eine Gegenparty Bewegung. Er ist dann auch irgendwann sozusagen auch, ich glaube, so zwar ungefähr zu der Zeit in Berührung gekommen mit Andrew Breitbart, also denjenigen, der die Seite Breitbart gegründet hat und hat sich mit dem angefreundet, hat dort war dann, glaube ich, irgendwie auch stellvertretender Board-Member oder sowas. Und als dann Breitbart gestorben ist, hat er das Ding dann sozusagen als Chefredakteur dann auch übernommen. Also er war dann Herausgeber, glaube ich, und er hat das dann auch als Chefredakteur mehr oder weniger übernommen. Und darin hat er eigentlich eine Vision versucht umzusetzen, die versucht hat, den Kommentarbereich bei Breitbart, das schon immer eine sehr konservative Webseite war, halt mehr einzubinden in den Inhalt, ja. Und da hat er sozusagen aus der Community, hat dann mehr so ein Community, immer mehr so ein Community-Projekt draus gemacht, ja. Weswegen ist dann halt auch so zu so einem, sag ich mal, sehr, sehr relevanten Teil der Alt-Right-Bewegung wurde, vor allem im Zuge der dieser ganzen Gamergate-Geschichte. So, ich habe noch letztens einen Artikel, jetzt gerade ist ein Artikel rumgegangen, der, den fand ich noch ganz spannend, über die Dinge, die er so liest oder die er selber so weiterempfiehlt als Sachen, die zu lesen sind. Und da war ich ein bisschen erschrocken auch, weil zum Beispiel Nassim Taleb, den ich ja auch sehr schätze und den ich, glaube ich, hier öfters auch schon mal über ihn berichtet habe, also den Autor von The Black Swan und Anti-Fragility, den findet er gut und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass der Taleb mittlerweile auch eine ziemliche Trump-Propagandatröte ist. Ich folgte mir auch auf Twitter und dort vertritt er immer mehr so Thesen von wegen, also so seine neueste These, an der er momentan arbeitet, ist, dass die nennt sich sozusagen Skin in the Game, also dass Leute nur dann gute Entscheidungen treffen, wenn sie Skin in the Game haben, das heißt also, wenn sie etwas zu verlieren haben. Das scheint mir dann doch ziemlich nah dran zu sein an dieser Bannon-Ideologie.
Das ist übrigens auch, das wird auch immer wieder auf in Bezug auf zum Beispiel das Gesundheitssystem, ist ja auch immer das Republikaner-Argument, warum man keine keine Krankenversicherung, keine allgemeine haben darf, damit die Leute Skin in the Game haben. Weil es ist ja bekannt, du kriegst ja weniger Krebs, wenn du wenn deine Krankenversicherung nicht bezahlt.
Genau.
Ja.
Und darauf ist auch dieser ganze Elitenhass, also beziehungsweise dieser Funktionselitenhass, sage ich mal, ja, begründet. Also dieses ganze Technokratentum und so weiter und so fort. Das sind dann halt Leute, die an hohen Positionen in der Verwaltung sitzen, die wesentliche und wichtige Entscheidungen treffen, die aber selber halt kein Skin in the Game haben und deswegen den Bezug zur Realität verlieren. Also sozusagen Skin in the Game ist das, was dich sozusagen an der Realität erdet und Leute, die halt sozusagen unabhängig von ihrem Skin in the Game plötzlich in Positionen kommen, um Entscheidungen zu treffen, die sind, die verlieren dann halt irgendwie diesen Bezug zur Realität und treffen Scheißentscheidungen und sind dann halt sozusagen korrupte Bürokraten und ist halt dann eine sehr, sehr gute Argumentationsfigur, mit der man sozusagen gegen die Elite, womit Trump nie meinte, die Elite, die wirklich Geld haben, sondern die Elite, die Funktionselite, meinte er immer. Ne? Also diejenigen, die dafür ist wahrscheinlich das State Department einfach sozusagen das beste Feindbild, ja, also wo halt Diplomaten und Technokraten und Policy-Leute sitzen, die er halt einfach für liberale Quatschköpfe halt, ja. Also das ganze intellektuellen Bashing und so weiter und so fort. Das ist auch bei Taleb ganz ausgeprägt. Er hat dann irgendwie einen längeren Text geschrieben über die Intellectuals, also über Dump Intellectuals oder sowas, ja. Also and yet idiots oder sowas. Intellectual and yet idiots oder so heißt der Text. Und wo er im Endeffekt eigentlich einen riesengroßen Rand darüber ablässt, genau über diese Form von Intellektualismus. Alle an großen Universitäten studiert, alle halten sich alle viel zu schlau, aber keiner hat Skin in the Game und deswegen sind sie alle die Vollidioten. Also Taleb ist sowieso schon immer ein sehr, sehr polemischer Autor gewesen. Das fand ich auch immer echt sehr anstrengend zu lesen bei ihm, aber er hatte leider auch immer ganz gute Thesen sonst, weswegen ich seine Bücher trotzdem immer ganz gerne gelesen habe. Ich habe mal auf Twitter geschrieben, dass er bei Anti-Fragility, wenn er seinen ganzen selbstbezogenen, rantigen Quatsch weggelassen hätte, dann hätte das Buch um zwei Drittel dünner sein können. Das habe ich auf Englisch einen Tweet geschrieben dazu und dann hat er mich geblockt. Er hat mich aber mittlerweile wieder entblockt.
Oh. Herzlichen Glückwunsch.
Egal. Taleb ist einer der Autoren, der ist aber gar nicht der interessantere. Ich habe mich jetzt gerade nämlich reingelesen in einen Autor, der über den bin ich auch schon früher mal gestolpert. Vor einem Jahr oder so hat mir der Joel, ne, den kennst du wahrscheinlich auch.
Ja. Yeah.
Joel hat mir da mal, den hat mir auch mal in einer Sendung, genau, hat mich auf den Autor mal hingewiesen. Das ist Curtis Jarvin. Beziehungsweise sein Pseudonym im Internet ist Meneshius Moldbug. Und dieser Typ ist Teil von einer Bewegung, die nennt sich Neo-Reactionism, also Neoreaktionäre. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Also er hat dann einen ziemlich langen Text geschrieben, das ist sozusagen irgendwie die Einführung, ja. Ich habe da jetzt die letzten zwei Tage dran rumgelesen. Das ist das ist praktisch ein Buch, ja. Hm. Das er dann sozusagen über mehrere Blogposts sehr, sehr lange Blogposts ausbreitet. Sehr, sehr gut zu lesen, sehr, sehr leserlich. Der Typ ist wahnsinnig intelligent, wahnsinnig belesen, und das macht es auch Spaß zu lesen. Er versucht sozusagen, also er hat das halt tatsächlich diesen Blogpost auch so angelegt, dass er direkt Progressive People targetet, also er sagt, er wendet sich an Progressives und sagt, versucht sie sozusagen zu überzeugen, warum er Neo-Reactionary ist und warum das etwas Gutes ist.
Was ist Neo-Reactionary? So kurz.
Ja.
Falls das.
Also, ich glaube, das ist der Punkt. Also, wenn man es halt einfach so ausspricht, dann wirkt es komplett albern und völlig unlogisch. Es ist im Endeffekt eine Form von libertärer Ideologie, die aber sich eine Form von Monarchie zurückform wünscht.
Okay.
Die Monarchie für eine bessere Staatsform hält, als Demokratie.
Mhm.
Aber wie ich das jetzt so gelesen habe bei diesem Moldbug-Typen, das ist, dass er zumindest halt irgendwie diese ganze Progressivism, sozusagen als eine sehr, sehr konsistente und langwierige, riesengroße ideologische Blase hält, ja, die es im Endeffekt seit der Reformation gibt. Also sozusagen die Reformation so als erste Progressive,
okay.
Als erstes sozusagen Pflänzchen des Progressivisms, das dann über die Aufklärung weitergeht bis hin zu dieser amerikanischen Ideologie von Freiheit, Gleichheit, Brüder, so, ne? Also dieses ganzen Kram ist alles Quatsch, ja. Also nicht alles Quatsch, es ist alles eine große ideologische Blase.
Okay.
Die er beschreibt. Übrigens interessanterweise auch gar nicht irgendwie jetzt mit Schaum vorm Mund oder sowas.
Naja, wenn er es für Liberale schreibt, dann ist es ja.
Genau. Es ist wirklich so, er beschreibt es auch relativ zutreffend. Er arbeitet sich nicht irgendwie an Strohpuppen ab oder sowas. Also er schafft es halt auch wirklich die liberale Position oder sag ich mal die progressive Position sehr gut zu beschreiben und arbeitet sich an ihr ab und sucht dort halt nach Flaws, nach inkonsistenten Unlogigkeiten und hat dabei auch durchaus ab und zu mal einen Punkt, ja.
Mhm.
Und versucht dann aber halt sozusagen klar zu machen, dass im Endeffekt Conservatism, ist nichts anderes als eine Funktion des Progressisms. Also im Endeffekt die Konservativen sind eigentlich nur Leute, die immer so 20, 30 Jahre hinter den Progressives hinterherlaufen.
Ja, okay.
Und deren Werte nach und nach eigentlich adaptieren, aber halt immer schreien, aber jetzt geht ihr zu weit, aber jetzt geht ihr zu weit.
Ja.
Weil er sagt halt irgendwie, dieses Progressivism ist halt sozusagen nicht irgendwie eine stabile Ideologie im Sinne von irgendwie wir stehen für das und das und dann ist fertig, sondern er steht halt eben genau für dieses Form von Fortschritt. Das heißt also, ein Progressive-Mensch von vor 100 Jahren ist halt weit, weit rechts gegenüber einem Konservativen von heute, ja. Mhm. sozusagen, ja, und das ist ja auch alles richtig, also das ist ja durchaus nachvollziehbar.
Also seiner Meinung nach war das war der erste Schritt in die falsche Richtung, als man die Leibeigenschaft abgeschafft hat.
Sozusagen, ja. Wobei, das ist irgendwie interessant, weil er eigentlich sich ganz oft in diesen Texten selber zu progressiven Ideen bekennt, ne? Okay. Also er kommt da nicht irgendwie an, wir müssen irgendwie die Sklaverei wieder einführen oder wir müssen die also das ist nicht das, was bei ihm kommt. Also es gibt auch gar wenig Sachen, wo man jetzt irgendwie sagen würde, das ist jetzt, vielleicht ist das auch nur Tarnung, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall er spricht sich auf sogar für so Sachen wie Schwulenehe oder sowas, ja, so oder Gleichstellung von Homosexuellen und so weiter und so fort. Also er bekennt sich durchaus zu diesen liberalen, also zu liberalen Errungenschaften. Aber ich glaube, er greift vor allem so diese Idee der Befreiung an. Also es geht halt auch viel so um Völkerrecht und solche Sachen. Er beschreibt beispielsweise den Werdegang der Drittweltstaaten sozusagen durch nach der Unabhängigkeit von, die nach Unabhängigkeit streben, nach der Kolonialismus, die dann halt aber danach geht es ihm noch schlechter und so weiter und so fort. Er erzählt halt irgendwie deren Decline und so weiter und so fort. Aber nicht nur dort, sondern auch Italien. Er versucht dort auch tatsächlich irgendwie nicht rassistisch zu sein, obwohl das teilweise so rüber, obwohl man das durchaus, glaube ich, den Punkt machen kann, dass er rassistisch ist, aber er ist zumindest nicht offen rassistisch bei diesen Argumentationen. Er versucht sich auch gegen jegliche Verschwörungstheorien abzugrenzen, immer wieder und so. Also es ist wirklich schwierig. Eine Sache, die halt wirklich sehr, sehr shocking ist, ist halt, wo er sagt irgendwie, was ist eigentlich so schlimm an den Nazis? So, ja. Und da macht er halt den Punkt, versucht er den Punkt zu machen, dass rein Bodycount-mäßig ja der sozusagen der Stalinismus genauso schlimm, wenn nicht schlimmer war. Und aber
was die Nazis ja auch dann automatisch nicht mehr eigentlich ganz okay macht.
Ja, das ist ja Quatsch, ne? Aber ja. aber er sagt halt, in der liberalen oder in der heutigen Wahrnehmung ist halt sozusagen sozusagen Nazismus und so weiter und so fort ist halt so das horrible schlechthin. Und der Stalinismus ist halt so, ja, das war auch falsch. So Schulterzuck, so, ja, aber und es gibt halt sozusagen eine sehr, sehr unterschiedliche Wahrnehmung und das kann man natürlich durchaus begründen, so von wegen, okay, das eine war halt sozusagen ein gezielter, geplanter Massenmord an einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, während der Stalinismus halt vor allem darin bestand, seine politischen Feinde zu erledigen. Und vor allem sehr verantwortungslos mit Menschenleben umzugehen. Und deswegen ist es vielleicht sozusagen weniger böse oder so. Aber auf jeden Fall, naja, er versucht dann halt sozusagen Zweifel zu säen an der liberalen Ideologie und zu zeigen, wie die liberale Ideologie sozusagen ihre Flaws hat und ihre Unlogiken und so weiter und so fort. Ich bin wirklich nicht zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, hier hat er jetzt irgendwie genau den Punkt, der irgendwie überzeugend wäre oder der mir irgendwie klar machen würde, warum man jetzt irgendwie deswegen jetzt dieses liberale Projekt beerdigen sollte. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu lesen. Und ich halte das, und das sind ein paar Sachen, ein paar Gedanken, die halt, glaube ich, für die Trump-Regierung oder für Biden, glaube ich, relevant sind. Und zwar in einem der Teile, den ich gerade gelesen habe, zum Beispiel da sagt er im Endeffekt, wir brauchen, also da votiert er sagt, wir brauchen Weltfrieden. Ja, und da sitzt er ja sich mit allen Liberalen und Progressiven einig, die wollen auch alle Weltfrieden, und sagt aber irgendwie, aber die Liberalen und Progressiven verfolgen aber halt Strategien, die eben nicht zum Weltfrieden führen, sondern eben zu ständig weiterführenden Konflikten. Während er eine relativ einfache Idee hat, man muss eigentlich nur zum klassischen internationalen Recht zurückkehren. Und das klassische internationale Recht ist halt einfach das Recht, das sozusagen die Souveränität der Staaten voraussetzt und insofern jegliche Einmischung von Staaten in andere Staaten sozusagen verbietet. Mhm. Und die, wenn es zum Krieg kommt, also die Krieg aber als sozusagen einen relativen Normalfall betrachtet, der dann halt möglichst zu beenden ist, möglichst frühzeitig, indem man versucht, sozusagen Streitigkeiten gering zu halten und Konflikte schnell zu beenden. Während die internationale Ordnung, wie wir sie heute haben, sagt er halt, würde halt eben nicht dem Ziel des Friedens dienen, sondern im Endeffekt dem Ziel, progressive Werte weiter zu fortzupflanzen. Hm. Und man muss natürlich sagen, das war jetzt relativ, also sein Text ist von 2008, also schon ein bisschen her. Das war, da war, sag ich mal, noch der Irakkrieg noch relativ frisch auch noch irgendwie, wo er sich sicherlich auch mit drauf bezieht, ne, wo halt ja auch der Versuch eines Regime-Chains gebrochen ist. Mhm. Und insofern ist halt sozusagen, das ist auch so sozusagen Teil dieser Trump-Außenpolitik, ne, zu sagen, uns geht sozusagen, was Regime oder was Regierungen machen, geht uns nichts an, solange sie halt keine Kriege führen. Und wenn sie Kriege führen, dann müssen wir halt nur dafür sorgen, dass diese Kriege beendet werden. Auch Bürgerkriege interessieren uns nicht, weil das halt, das müssen die dann halt unter sich ausmachen. Und welche Werte die Leute vertreten, die in diesen Regimen unterwegs sind, das geht uns auch nichts an, beziehungsweise er, also Moltbach würde dann eben sogar sagen, so, ja wieso, also wenn da eine Diktatur oder irgendwie ein Königshaus ist, dann ist es doch eigentlich viel besser, weil das ein stabiles Regime ist. Und er selber behauptet dann sozusagen, also initial sagt er halt, okay, als Reaktionärer heißt es vor allem, dass man Stabilität und Ordnung vor Gerechtigkeit und Freiheit setzt, sozusagen, ja, oder beziehungsweise ja, Freiheit, also er ist eigentlich ein Libertärer, das ist ein ganz komische Melange, also, und man muss dazu sagen, dass der Peter Thiel, der bekannte Silicon Valley Investor, ist ein großer Fan von Curtis Jarvin und Steve Bannon eben auch. Und da haben wir halt so eine ziemlich interessante ideologische Phalanx, sag ich mal, ne, zwischen Peter Thiel und Steve Bannon, also bis in die Trump-Regierung hinein, über diesen ideologische Bande des Neo-Reactionary-Dings. Was ich nochmal an Bannon sagen wollte, so seine Geschichtstheorie, ne, mit dieser Erneuerung, ist ja auffällig, dass halt in jeder dieser Erneuerungen halt immer Krieg und oder Bürgerkrieg und Revolution halt, ne, eine Rolle spielen, ne? Das heißt also, in jeder Erneuerung ist im Endeffekt ist eine gewaltsame Erneuerung. Und das ist, glaube ich, also auch wenn ich es nicht glaube, dass halt dann Strategie hinterher ist, wenn die Trump-Regierung stümperhafte Executive Orders unterschreibt, gibt es ja dennoch irgendwie Berichte, beispielsweise, dass Steve Bannon den Muslim-Ban noch in letzter Minute, also erstmal Abstimmungen verhindert hat mit anderen Institutionen und auch sozusagen verhindert hat, dass es abgemildert würde, sondern er hat darauf bestanden, dass es irgendwie ein extrem scharf und extrem überzeichnet ist. Und das liegt, glaube ich, daran, dass Bannon wenn nicht er jetzt selber sozusagen so einen Bürgerkrieg herbeiführen will, zumindest einen in Kauf nehmen würde, jede Zeit, ja. Das heißt also, das Chaos, das halt beispielsweise eine schlechte Regierung und eine schlechte Weise des Regierens macht, ist nicht sozusagen, widerspricht nicht Bannons Vorstellung von dem, was er erreichen möchte. Ich glaube nicht, dass Bannon einen totalitären Staat errichten will.
Okay.
Ich glaube nicht, dass er einen Staat errichten will, der, weiß nicht, wie das Nazi-Regime oder, keine Ahnung, irgendwie Stalin oder so etwas komplett durchregiert, sondern im Gegenteil. Ich glaube, und das hat er hat sich ja selber mal als Leninist bezeichnet, ja,
Ist gar nicht lange her, das war letztes Jahr übrigens. Also das ist nicht irgendwie.
Dass er das gesagt hat.
Da war er schon Berater von Trump. Also das war irgendwie eine Jugendsünde. Ein
Wahlkampfmanager, ne?
Ja.
Und da hat er gesagt, irgendwie, er will das Establishment, er will das einfach, wie Lenin will er den Staat runterbringen. Also er will ihn wirklich crashen lassen.
Mhm.
Und ich glaube, deswegen ist er auch, sagt er halt, setzt er auch durch, dass Trump alle Freiheiten kriegt. Ich glaube, er sieht in Trump einfach diesen Elefanten im Porzellanladen, und weil er den Porzellanladen hasst, ja, sagt er halt, lasst den los, lasst den dort rumtrampeln, nehmt alle Safeguards weg, ja.
Mhm.
Wenn Scheiße passiert, lass es passieren, ja. Und diese ganze Aversion gegen Checks and Balances und so weiter und so fort, und dass Trump halt irgendwie the so-called Judge, und wenn jetzt ein Terroranschlag passiert, dann geht das auf Kosten des Justizsystems, ja, hat er ja so geschrieben. Also diese ganze Geringschätzung von Gewaltenteilung und so weiter und so fort,
mhm.
ja, also das alles. Also wenn es dahinter eine Strategie ist, dann ist eine Strategie der verbrannten Erde, dann ist eine Strategie des, wie kriegen wir die Amerikaner zum Bürgerkrieg. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob beispielsweise die halt Massendemonstrationen und das öffentliche Enragement gegenüber Trump, ob das so förderlich ist oder ob nicht im Endeffekt hinter Trump dann ein Bannon steht und sagt, ja, ich möchte, dass sie sich gegenseitig die Birne einschlagen.
Aber mit welchen, also diese Destabilisierung zu wollen sozusagen, das ist ja, ich wollte jetzt gerade sagen, schön und gut, das ist es nicht, aber das ist ja, mit welchem Ziel? Also einfach nur, um zu sehen, was danach kommt, oder also hat er eine Idee, was danach kommen sollte, Oder ist das einfach einschmeißen und gucken, was passiert?
Also der Neo-Reactionary würde natürlich sagen, um dann halt eine reaktionäre Ordnung aufzubauen. Ne?
Mhm.
Bei Bannon würde ich das erst einmal nur dieses fatalistische Geschichtsbild nehmen und sagen so, es muss jetzt diese Erneuerungsphase kommen, so oder so. Ja? Also es muss jetzt eine Erneuerungsphase kommen. Und wahrscheinlich schon in der Hoffnung, auf eine neue reaktionäre Form des Zusammenlebens zu errichten. Ich glaube, er sehnt sich vor allem erst einmal nach diesem Chaos, und was eigentlich total widersprüchlich ist, weil eben dieser Neo-Reactionarismus, ja, irgendwie der halt dann behauptet, ja, also wir stehen für Ordnung und Stabilität, ja. Und Bannon will die totale, und Bannon will eigentlich das Chaos. Aber vielleicht will er das Chaos, um dahinterher sozusagen eine umso krassere Stabilität zu haben. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist irgendwie in diesem Widerspruch ist irgendwo das Ziel der Trump-Regierung versteckt.
Meinst du?
Ja, also ich steige auch noch nicht so ganz durch.
Ja.
Also ich lese mich da in so vielen Sachen gerade ein. Aber ja.
Puh. Oje. Weil, also, das. Also, dass dieses ganze System in sich ja extrem festgefahren ist, und ich bin, wenn man mal so nachdenkt über die amerikanische Demokratie, dann ist das, muss man ja einfach mal sagen, so Demokraten hätten, also dieses Zwei-Parteien-System, das ist ja nun nicht sonderlich gut und nicht sonderlich, also man kann sich ja doch leicht was Besseres vorstellen, oder man kann es ja auch wahrscheinlich sehen durchaus in der Welt, und ich glaube auch, das ist nicht reformierbar, und ist genau von den Leuten nicht reformierbar, die am lautesten, glaube ich, danach, also die ja, es ist, glaube ich, naja, ist wahrscheinlich von beiden Seiten nicht reformierbar. Es ist halt so ein System, das irgendwie in sich halbwegs stabil ist noch, und darum wird es wahrscheinlich nicht in sich, wird es sich, und dann hat es keine Notwendigkeit, sich aus sich selbst heraus zu erneuern. Also insofern würde ich Ben da fast zustimmen. Das Problem ist natürlich dabei, dass wenn man...
Er geht ja weiter. Es geht ja nicht nur irgendwie, keine Ahnung, um nur ne? Also das ist natürlich die Frage, aber wenn ich jetzt zum Beispiel.
Er scheint keinerlei Rücksicht darauf nehmen zu wollen, dass dabei Leben zerstört werden, schlicht und ergreifend, und zwar Millionen von Leben. Und das ist ja das eigentlich Irre daran. Das ist ja, was gerade jetzt abläuft hier mit diesem, ja, relativ harmlosen, in Anführungsstrichen, mit diesem Muslimbann, was der an Leid ausgelöst hat und an Kosten verursacht hat. Also ich meine, es dürften locker in die Milliarden gehen, was man jetzt schon an Geld dafür, also was das dieses Land gekostet hat, und ich glaube, durchaus in die 10, 100 Milliarden, würde mich nicht wundern, wenn man da ein bisschen langfristiger rangeht. Und wo man natürlich argumentieren könnte, das wäre Teil seines Systems gewesen, aber also also du glaubst, Bannons Ziel ist es, dass Trump der letzte Präsident ist.
Ja, also es ist schwierig, also es ist halt alleine schon bei dieser New Reactionaries Theory, komme ich nicht dahinter, wo jetzt genau das Problem ist oder wo er genau das Problem sieht, meine ich. Also wo es das Problem angefangen hat. Also manchmal sagt er, also manche sagen dann halt irgendwie, ja, also schon die Reformation war sozusagen der Urfehler, ja, sozusagen, ja, wo man abgekommen ist von dem eigentlichen stabilen Ordnung eines Glaubens und so. Andererseits sagen dann manche, ja, also die Französische Revolution war halt der große Fehler, ne? Also da ist dann sozusagen da ist dann sozusagen die da ist dann im Endeffekt ja die dass die Monarchie und das Aristokratentum abgesetzt worden und der Feudalismus. Ich würde sogar, aber ganz interessant, also, ne.
Eigentlich wirklich irre, dass es Leute gibt, die sagen.
Steve Bannon glaubt eben an diese Erneuerungstheorie, ne. Und bei dem Moldbug lese ich dann zum Beispiel aber halt genau das Gegenteil. Also, er sieht halt zum Beispiel in der American Revolution auch einen Fehler, ne. Also, er zeigt halt irgendwie, versucht aufzuzeigen, dass in der American Revolution sich halt die progressiven Kräfte haben durchsetzen können, aber nicht, weil sie sozusagen das Gute, Richtige und Wahre sind in der amerikanischen Geschichte, sondern weil sie eben von anderen Progressiven, nämlich denen in England, unterstützt worden sind. Ja?
Ach so.
Und es ist fast so eine Art Dolchstoßlegende sozusagen. Ja? Also
dort was ist denn, woran macht er denn gut fest? Also
eben nicht, also ich glaube, er sieht das gar nicht als gut, sondern...
Nee, aber was ist denn, also wenn er sagt, das ist nicht das Gute, hat sich durchgesetzt, was ist denn seine Definition von gut? Also nach objektiven Maßstäben muss man doch einfach mal sagen, dass die heutige Zeit besser ist als die damalige Zeit. Und
das sieht er halt genau anders, das ist interessant, und also ich glaube, da ist es auch total angreifbar, ne? Also ich bin völlig deiner Meinung, erzählt halt die Geschichte halt ganz andersrum. Also mit jeder Befreiung und mit jeder Form von Liberalisierung und Demokratisierung gehen halt die Länder vor den Hund. Ne? Und,
aber aus welcher Perspektive, also hat er dafür irgendwelche Argumente? Also sagt er, das ist ein Beispiel, hieran sieht man, dass ein Land vor den Hund gegangen, also dass ein Land vor die Hunde gegangen ist?
Also genau, es sind halt immer so Einzelbeispiele. Er erzählt zum Beispiel die Geschichte von der Befreiung beziehungsweise dem Nationalismus von Italien, ne? Also irgendwie im 19. Jahrhundert wurde ja der italienische Staat erst sozusagen so gezimmert, wie er jetzt ist, und Süditalien war halt vorher irgendwie mehr oder weniger und stand unter der Regentschaft, glaube ich, von dem spanischen König oder sowas, keine Ahnung, auf jeden Fall gab es dann halt irgendwie sozusagen die Vereinigung von Italien, und seitdem geht Süditalien einfach scheiße, ja. Also, vorher war es halt total prosperierend und alle fanden das total toll, und dann irgendwie ging es ihnen scheiße. Ein anderes Beispiel nennt er halt, dass ein paar afrikanische Staaten, denen es halt sozusagen unter dem Kolonialismus eigentlich gar nicht so schlicht ging, und dann irgendwie kamen dann sozusagen, wurden die Kolonialherren abgeschüttet und dann ging es halt bergab.
Ja.
Er findet halt immer so Einzelbeispiele. Also
es klingt so ein bisschen so, als ob
und er stellt Und er stellt dann halt aber auch jetzt zum Beispiel, und den Punkt kann man, glaube ich, schon ein bisschen machen, er stellt dann zum Beispiel jetzt China und Russland, beides als reaktionäre Staaten vor, die halt prosperieren. Ne?
Russland prosperieren?
Ja, also zu den 2008 war Russland noch am prosperieren.
Ja, weil so viele Ölexporte hatten. Öl
genau,
war.
Genau.
Und ja, das ist
ja, ja, klar. Also,
so,
aber damals,
so kann jeder prosperieren.
Aber damals hat man noch immer gesehen, oh, Russland voll am Aufsteigen und so weiter und so fort. 2008 hat man das noch so gesehen, jedenfalls.
Okay. Aber wäre ja schön, wenn er dann mal seinen Text aktualisiert und diese Passage vielleicht rausschmeißt. Also, es ist ja.
Genau.
Im Augenblick prosperiert, also ist ja Russland, ist ja beim Zusammenbrechen ja eigentlich.
Ja. Und also. Also wofür er plädiert, ist, glaube ich, auch dieses Isolationismus, Protektionismus und so weiter und so fort. Und das ist auch wieder absurd, weil man eigentlich, also er führt das dann sozusagen zurück, dass China es so gut geht, weil sie ein autokratisches Regime sind sozusagen, ja, was halt total Quatsch ist, sondern ihnen geht es halt gut, weil sie sich der Globalisierung geöffnet haben. Ja? Ja. Also Globalisierung hat ihn nach vorne gebracht. Das Gegenteil von dem, was er dort irgendwie erzählt. Ja? Also Ich finde das auch alles extrem an den Haaren herbeigezogen. Und wobei eine Sache, die wo die Reaktionären, die Neo-Reactionaries einen Punkt haben. Ich war ja auf dem Kongress.
Okay.
Ich war ja letztens auf dem Kongress, Chaos Communication Kongress, da habe ich dann über einen Talk habe ich geblockt und da ging es eigentlich um the Singularity, ne, also halt technologische Singularität und den Bezug zur Demokratie. Und der Typ, der den Talk gemacht hat, der hatte einen interessanten Punkt. Er meinte halt, dass durch die Technologie, durch die immer weiterentwickelnde Technologie, hat der Einzelne immer mehr Möglichkeiten, seine Welt umzugestalten. Und beim Transhumanismus ist es halt sozusagen so weit, dass du dann halt auch deinen eigenen Körper oder die Biologie an sich kannst du dann verändern, ja. Aber das wiederum ist so ein krasser Eingriff auch in die Gesellschaft, ja. Wenn du halt irgendwie plötzlich anfängst, Körper zu modifizieren, vielleicht sogar genetisch zu modifizieren, ja. Denk an den Film Gattaca oder so, wo plötzlich alles nur noch perfekte Menschen sind, ja. Damit raised du die Standards und so weiter und so fort. Also das hat halt wahnsinnig riesige Impacts auf die Gesellschaft und auf das Zusammenleben und die Umwelt sozusagen, ja. Dass sozusagen individuelle Entscheidungen plötzlich eine wahnsinnig große gesellschaftliche Relevanz haben und damit eigentlich undemokratisch sind. Weil du plötzlich die Gesellschaft in ihrer innersten Struktur veränderst, ohne dass du die Leute überhaupt fragst, dass du sie veränderst, ja. Und das heißt mit anderen Worten, wenn du Demokratie eigentlich erhalten willst, dann musst du einen Mechanismus finden, dann musst du eigentlich sozusagen den Liberalismus aufgeben, dann musst du die Handlungen der Leute einschränken, ne? Weil sonst die Handlungen der Leute sozusagen die Gesellschaft verändern, ohne dass die Leute gefragt wurden. Und du kannst dann sozusagen nur noch die Form von Gesellschaftsveränderung zulassen, die abgestimmt ist. Und diesen Widerspruch, den halte ich durchaus für richtig. Und ich glaube, dass der Neo-Reactionism so ein bisschen die Antwort versucht zu sein, zu sagen, ja, dann müssen wir halt die Demokratie abschaffen. Ja, also
warte mal, damit ich das jetzt richtig verstanden habe, weil ich als Individuum oder weil Individuen in einer Gesellschaft Dinge, also zum Beispiel technische Revolutionen oder Ideen hervorbringen können, die diese Gesellschaft erschüttern, ohne dass oder massiv verändern, ohne dass diese Veränderungen vorher demokratisch legitimiert worden sind, darum ist Demokratie eine scheiß Idee?
Das wäre jetzt sozusagen die Neo-Reactionism-Idee.
Ja, ja.
Im Endeffekt erstmal die These, die richtig ist, ist erstmal, dass eine gewisse Inkompatibilität oder ich sag mal so ein Zielkonflikt zwischen Demokratie und Liberalismus sozusagen entsteht, wenn die Handlungen des Einzelnen immer größere gesellschaftlichen Impact haben. es ist ein Zielkonflikt einfach, ja. Also du will, Demokratie heißt, du willst irgendwie gesellschaftliche Veränderungen abstimmbar machen oder sozusagen in der Gruppe mitbestimmen lassen. Also willst du Leute mitbestimmen lassen über Dinge, die in der Gesellschaft passieren. Und der Ziel und Liberalismus ist die Idee, dass du erstmal jegliche Handlungen der Menschen erlaubst, grundsätzlich, was du nicht verboten hast. Ja? Das sind so die beiden grundsätzlichen Ideen. Und solange du eigentlich sozusagen Gesellschaft und Umwelt gut trennen kannst, ja, also solange du sagen kannst, wir haben hier eine Gesellschaft und die lebt in einer Umwelt und die Umwelt ist unveränderbar, ja, du hast halt sozusagen einfach Umwelt X und da packst du Gesellschaft drin, dann kannst du Gesellschaft demokratisch organisieren und die Umwelt ist halt einfach sozusagen die Grundbedingung der Gesellschaft, die halt einfach unverändert bleibt, ja. Nun ist es halt aber eben so, dass Umwelt eben dann ja doch von Menschen verändert wird, und das ist natürlich auch nichts Neues, sondern die Umwelt wird halt ständig von Menschen verändert, sei es eben durch, keine Ahnung, den Bau von Städten oder Flughäfen oder dem Nichtbau von Flughäfen wie in Berlin. Ja, du weißt schon, ne? Ja. You know what I mean? Da kommen wir natürlich auch ständig in Zielkonflikte, ne? Also, klar, keine Ahnung, Berlin will halt irgendwie einen Flughafen bauen und die Leute, die daneben wohnen, sagen halt, das finden wir aber doof und machen einen Bürgerentscheid und dann hast du plötzlich diesen Konflikt zwischen, irgendwie wirtschaftlichen Interessen der von Einzelnen oder und von Gemeinschaftsinteressen. Aber er sagt es halt, je weiter die technologischen Möglichkeiten wachsen, desto krasser wird die Veränderung der Umwelt, ja. Werden plötzlich, und damit geht es nicht nur um das Erfinden von zum Beispiel Techniken, von neuen Technologien, sondern auch das Einsetzen von neuen Technologien. Also nehmen wir beispielsweise mal an, wir haben jetzt irgendwie eine Form von pränatalen Birth Control, so Gattaca-mäßig, ja, dass du halt dass nur noch sozusagen perfekte Babys geboren werden können, ne? Also, dass du halt als Elternteil entscheiden kannst, soll mein Kind die und die Augenfarbe haben, soll mein Kind sportlich sein, soll mein Kind intelligent sein und so weiter und so fort. Dann werden Leute diese Möglichkeit nutzen wollen, ne? Und diese Form. Und das wird aber halt dann eben so einen krassen Impact haben auf die Gesellschaft an sich, also als Umwelt von sich selbst, ja, also auf die Körper der einzelnen Menschen, dass halt das Menschsein selbst verändern wird, ja, oder die Definition vom Menschsein selbst verändern wird. Und dann stellt sich die Frage, kann ein solcher Eingriff überhaupt noch gerechtfertigt sein, wenn wir noch das Ideal der Demokratie haben, dass wir Leute bei gesellschaftlichen Prozessen mit einbeziehen wollen. Ja? Denn
aber ja, das ist da.
Also es ist keine neue Frage, ne, sondern es ist eine, die aber, die mit zunehmender technologischer Entwicklung halt immer krasser wird.
Wird sie?
Ja,
doch. Also vielleicht muss ich mich damit nochmal ein bisschen genauer beschäftigen, vielleicht habe ich dich einfach missverstanden, aber ich sehe diesen Widerspruch nicht so, wie du ihn, oder, also ich sage jetzt ja nicht, dass du das, na doch, du hast das ja, hast ja ein bisschen gesagt, das ist so das Ding, also was so, ja, okay, müssen wir jetzt aber auch nicht drauf festreiten, okay, also das ist so, aber zurück zu Ben da mit seinem du bist der Meinung, dass, also du glaubst nicht, dass er sich irgendwie als Machtführer, also dass er der große Diktator sein will, um es jetzt mal vielleicht ein bisschen platt oder vielleicht gar nicht so platt auszudrücken, sondern du hast eher das Gefühl, dass zumindest sein Ziel ist, einfach eine große Zerstörung auszulösen und zu gucken, was passiert, tendenziell.
Ich glaube fast, dass es sein Ziel ist, ein Bürgerkrieg tatsächlich.
Weil er sich mit Kriegen so gut auskennt.
Ja, weiß nicht, ob das, warum, also man muss ja folgende strategische Situation in den USA.
Ja.
Wir haben eben dieses extrem rechte Regierung, ja, die jetzt halt am Ruder ist und wir haben gleichzeitig eine wahnsinnig aufgekratzte und alerte linke progressive Bewegung, die jetzt halt im Women's March oder jetzt bei diesen Flughafengeschichten auch schon vorhanden war, die sich jetzt gerade formiert und auch vielleicht wahrscheinlich immer mehr beginnt, sich zu organisieren. Und das heißt also, wir haben halt diese Megapolarisierung. Ja? Also wir haben eine Megapolarisierung. Das ist erstmal schon mal für Bannon erstmal eine sehr, sehr gute Voraussetzung, diese Megapolarisierung. Und ich glaube, die wird er auf jeden Fall vorantreiben.
Okay.
Dann hast du halt die Institutionen. Und die sind interessant, weil sicherlich auch diese Institutionen, das hat man jetzt auch schon bei dem Muslim-Ban gemerkt, die sind nicht einheitlich. Ne? Das sind halt natürlich alles handelnde Menschen und die einen übererfüllen die Executive Orders und die anderen sperren sich und sagen so, ja, das ist unconstitutional, da mache ich nicht mit und so weiter und so fort. Das heißt also, diese Institutionen sind in sich schon mal gespalten. Die sind dann vielleicht tendenziell die eine Institution eher auf der Trump-Seite, tendenziell ist die andere Institution wieder auf der anderen Seite. Auch das spielt sehr, sehr gut in Bannons Plan, weil die Institutionen, die gilt es ja zu schwächen. Ja? Die gilt es vielleicht sogar gegeneinander aufzubringen. So, das ist die eine Sache. Und dann hast du die Trump-Basis. Ja? Die Trump-Basis, das sind wahrscheinlich höchstens, also allerhöchstens, ja, das ist so ein Viertel der Amerikaner. Das sind die wirklich, wirklich sehr, sehr konservativen Leute, vor allem sozusagen in diesen Flyover-States, ja, die halt, aber gleichzeitig, und das muss man bedenken, die bewaffnetsten sind. Also die, ich glaube, die Kongruenz zwischen den Leuten, die Waffen besitzen und die Hardcore-Trump-Anhänger sind, die Kongruenz ist ziemlich groß.
Kann durchaus sein, ja.
Ja. Das heißt also mit anderen Worten, sollte sich der Protest gegen Trump radikalisieren oder sollten die Institutionen, sollten die Behörden und so weiter und so fort Versuche machen, Trump zu beseitigen, Trump sich Trump zu widersetzen oder vielleicht sogar tatsächlich, ja, zu vertreiben oder wie auch immer, dann kommt die Basis an Zug, ja. Also das heißt, wenn das Ziel von Bannon ist, Chaos und Bürgerkrieg anzurichten, dann wird er jetzt alles versuchen, die Liberalen zu radikalisieren, zu emotionalisieren und zu radikalisieren, die Institutionen gegeneinander aufzubringen, unfähig zu machen, vielleicht sogar innerhalb der Institutionen Kämpfe und Machtkämpfe zu installieren, so dass am Ende die Leute übereinander herfallen. Ja? Und vor allem, dass die Trump-Anhänger sozusagen über die Liberals herfallen. Und dann hat er, ich weiß nicht, ob er bis danach auch noch geplant hat oder ob er erstmal sagt, also ich finde das erstmal gut, wenn jetzt hier irgendwie Hütte brennt, ja. Und dann wird sich Amerika schon erneuern, ja. Also dann wird sich halt, dann wird diese Generation Zero, die er halt so beschreibt, die wird dann halt sozusagen, die wird dann sozusagen wieder mit Skin in the Game anfangen, ein neues Amerika zu bauen, ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Und ich meine, der Punkt ist, Trump ist alles egal. Also der ist ja nur, keine Ahnung, Trump ist nur ein Idiot, oder?
Ich glaube, dass also zum einen, was du ja gerade gesagt hast, deutet ja darauf hin, dass Bannon die Aufgabe von Präsident Trump darin sieht, das Land zu spalten. Normalerweise ist es ja die Aufgabe eines Präsidenten, das Land ein Stück weit zu einigen und dafür zu sorgen, dass sozusagen, also ist ja überhaupt die Aufgabe einer Regierung, dafür zu sorgen, dass das Land funktioniert. Es sozusagen versteht Bannon seine Aufgabe oder sein Ziel als möglichst viel Sand ins Getriebe zu gießen.
Genau.
Also
eskalieren.
Also jedes Versagen des Systems ist für ihn ein Gewinn. Um unter Beweis zu stellen, dass das System ja versagt. wenn man es nur dazu zwingt zu versagen. Gut. Ich bin mir bei, also ich habe das Gefühl, dass das ich glaube, dass Trump so nur ein Idiot, nee, das ist er nicht. Ich glaube, dass er extrem ego-getrieben ist. Und dass er halt, für mich wird Trump immer mehr zu jemandem, dem man, also seine Handlung macht für mich mehr Sinn, wenn ich ihn mir als einsamen alten Menschen vorstelle, der sich nach Anerkennung und Liebe sehnt. Das ist so ein bisschen so.
Nach einem Narzissten, der sich nach Aufmerksamkeit sehnt.
Ja. Und
ja, das ist auf jeden Fall, ja, das ist sicherlich eine der Hauptmotivationen.
Und ich glaube, das macht ihn auch für Bannon ein Stück weit unkalkulierbar, weil jetzt so diese ganzen Sachen, also ich glaube nämlich, dass das dieser ganze Muslim-Ban, dass das zum Beispiel auf ihn zurückgefallen ist und dass das darum die Leute schlecht über ihn geschrieben haben, dass ihn das durchaus gekränkt hat. Und dass das die...
Du weißt doch, alle Polls, die gegen ihn sind, sind ja jetzt Fake News. Das hat er jetzt einmal klar verkündet.
Das ist also beeindruckend, oder?
Das ist ganz einfach. Also du siehst eine Poll und die ist gegen Trump, dann ist sie ganz klar gefälscht.
Genau. Und
also
wenn
so
sie
einfach ist das.
Wenn sie für Trump ist, dann kann sie gar nicht gefälscht sein.
Genau, dann ist sie richtig.
Also in dem Moment, wenn du dich in Excel hinsetzt und eine Grafik machst, in der Trump gewinnt, dann ist sie nicht erfunden.
Ja. Ich meine, er stellt sich wirklich ins National TV als Präsident und sagt, als gewählter Präsident und sagt, die Wahl ist gefälscht. Ja?
Naja, das geht ja noch weiter. Er sagt, die Wahl ist gefälscht, er hätte sie gewonnen, darum wird er noch heute eine Executive Order erlassen, dass eine Untersuchung gemacht wird.
Ja.
Dann gibt es einen Termin für, wann die Executive Order unterschrieben werden soll. Und dann fällt dieser Termin aus. Und seitdem wird über das Thema nicht mehr geredet.
Ah, okay.
Die Executive Order ist nie unterschrieben worden.
Okay.
Das ist...
Ich meine, es ist ja auch totaler Quatsch. Ich meine, sieh mal, ne, der Punkt ist der, es geht um darum, dass die Hillary die Popular Vote gewonnen hat, ja, mit 3 Millionen. Und er sagt, das ist sozusagen das Ergebnis der Fälschung, ist halt sozusagen, dass Hillary Popular Vote gefälscht hat. Wo hat Hillary die Popular Vote gewonnen? Sie hat die vor allem in Kalifornien gewonnen. Mhm. Ja? Warum sollte jemand, der die Wahl im Zuge von Hillary Clinton gewinnen will, warum sollte er ausgerechnet in Kalifornien einen Wahlbetrug machen?
Ich mache diese Form von Wahlbetrug,
Staat,
die mir nicht hilft.
An Clinton geht.
Ich mache, ja, das ist natürlich.
Das wäre die dümmste Wahlmanipulation, die denkbar wäre.
Aber das ist, ich bin da mittlerweile auch, also bei Trump, ich meine, damit kommst du mit Rationalität kommst du an dem Punkt nicht weiter. Das ist, ich meine, er hat ja auch in dem Interview hat er auch gesagt und es wird bei rauskommen bei dieser Untersuchung, dass nicht eine Stimme für mich dabei war. Das ist, Junge, du musst wenigstens so tun, als ob du nachher überrascht wärst, wenn falls diese Untersuchung jemals stattfinden würde, dass da ja gar keine, du kannst nicht vorher sagen, dass nicht eine Stimme was dabei rauskommt. Das ist kein Drehbuch. Du solltest zumindest so tun, als wäre es kein Drehbuch.
Oh Mann. Ich glaube, er hat einfach zu viel scripted Reality Shows gemacht. Ja, das ist halt einfach. Ich glaube, er glaubt, es könnte etwas so zu CNN hingehen und sagen so, gib mal das Drehbuch her, ich schreibe das um. Gib das mal her.
Ja.
Und wenn CNA das nicht macht, dann sagt er, du bist gefeuert, aber ich arbeite gar nicht für dich. Was soll das heißen? Ich bin der Präsident.
Und ich glaube aber, er ist halt sehr stark dieser Egozentriker, dieser Typ, der sich einfach sehr nach, also da, darum finde ich dieses Bild von ihm einsam da im Weißen Haus sitzend sozusagen, finde ich gar nicht so verkehrt. Und dann gibt es halt um ihn rum diese Menschen, die probieren Einfluss auf ihn zu nehmen. Das sind verschiedene Menschen. Und ich glaube, das ist auch was massiv zu diesen ganzen Leaks beiträgt, nämlich dass interessierte Gruppen sozusagen die jeweils andere Gruppe im Weißen Haus doof dastehen lassen wollen und darum solche Leaks produzieren. Und zum Beispiel gibt es ja auch einige, gibt es ja so ein paar Leak-Stories, in der New York Times war auch eine über Ivanka Trump und so und dass hier Jared Kushner ja den Einfluss verloren hätte und immer probiert, den guten Einfluss zu üben und so weiter und so fort, wo ich mir denke, das klingt für mich aber jetzt nach einer bewusst platzierten Geschichte und wahrscheinlich dann von Ivanka Trump und Jared Kushner bewusst platzierten Geschichten, um sie irgendwie gut dastehen zu lassen. Das deutet aber darauf hin, wenn sich sozusagen seine eigene Tochter durch gezielte Leaks von ihrem Präsidenten oder von ihrem Vater distanziert, der Präsident ist, dann ist das nicht, glaube ich, nicht so ganz so geil. Also das ist, ich glaube nicht, dass es so diese ersten Wochen, da hat Bannon total auf jetzt ziehen wir das ganze Ding durch, durchgesetzt. Und da habe ich gesagt, nach diesem Muslim-Ban habe ich gesagt, was auch immer jetzt passiert, wir werden sehen, ob sie Idioten sind oder ob sie tatsächlich einen Putsch quasi planen, werden wir in den nächsten Wochen sehen, weil sie werden uns keine Zeit lassen. Sie werden einfach mit hohem Tempo weitermachen. Sie werden genau das Gleiche, sie werden genau diese gleiche Schocksituation werden sie weiterschaffen wollen durch weitere irrsinnige Executive Orders und werden damit sozusagen eine Schockstarre erzielen wollen, die sie dann irgendwie an die Macht bringt. Und das ist bisher zumindest nicht passiert. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass irgendwie Bannon gesagt hat, so jetzt machen wir erstmal wieder langsam. Sondern ich glaube, dass ihm einfach irgendwie, dass Trump irgendwie diese ganzen Karikaturen nicht mag oder diese ganze President Trump, Bannon-Bilder, weil er will natürlich der Präsident sein und er will beliebt sein und er kriegt mit, dass er jetzt nicht mehr so beliebt ist und dass er jetzt darum da mal gegensteuert sozusagen und eben vielleicht ihn noch nicht, Bannon noch nicht die Macht entzieht, aber zumindest erstmal auf die Finger haut, so nach dem Motto. Bis er es wieder vergessen hat und dann wieder nicht mehr auf die Finger hauen. Und also das ist so mein Eindruck. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Trump einfach nur ein, er mag ein Idiot sein sozusagen, aber ich glaube nicht, also er ist natürlich beteiligt an dieser ganzen Situation. Spielt er eine Rolle in diesem ganzen Spiel. Er ist immerhin der Präsident und am Ende des Tages muss
du hast mitgekriegt, ne, dass er angeblich überhaupt, dass er sich aufgeregt hat, dass Bannon ihm die Executive Order zum Unterschreiben gegeben hat, die ihn, also Bannon, ja, ins National Security Council da irgendwie reingeschmuggelt hat, ohne dass sie ihn vorher darüber informiert. Also weil Trump unterschreibt einfach alles, was er
ihm. Naja, also ich meine, dass ich glaube, dass Obama auch einige Executive Orders unterschrieben hat, die er nicht im Detail gelesen hat.
Wo er ungefähr wusste, worum was drinsteht, glaube ich. Also
ja, also ich glaube, das ist einfach, damit du als Präsident funktionieren kannst, brauchst du ein Team, auf das du dich blind verlassen kannst. Und im Zweifelsfall heißt das blind verlassen können, auch eine Executive Order zu unterschreiben, ohne genau zu wissen, was drinne steht. Und das müsste eigentlich funktionieren. Das Drama ist halt, dass Trump dieses Team nicht hat. Oder vielleicht das Gute
für uns. Ich glaube auch, Trump ist auch die Sache, dem ist das auch hinreichend scheißegal, ja. Trump hat, glaube ich, relativ wenig Verantwortungsgefühl. Wenn irgendetwas, was er anordnet, irgendwie Menschenleben oder sonst irgendwas kostet, dann ist ihm das so.
Ja, das glaube ich auch, dass ihm das relativ egal ist. Was aber nicht, glaube ich, ihm überhaupt nicht egal ist, ist die öffentliche Meinung über ihn. Und wenn halt irgendwie was, wenn er irgendwie als Idiot.
Aber die lügt da ja sowieso, also die öffentliche Meinung, also die jedenfalls ja, Abbildung davon ist ja sowieso immer gelogen.
Ich meine, das ist vielleicht das, was er hin und wieder mal auf Twitter schreibt, wenn er gerade keinen Bock mehr hat. Aber ich glaube, ich meine, so lange wie er diese Story solange wie er uns probiert davon zu überzeugen, dass die Wahl doch gefälscht sein muss, damit Clinton die gewonnen haben konnte, und so lange wie er mit dieser Geschichte immer wieder ankommt, nagt es doch offensichtlich an ihm. Und ich meine, diese Besucherzahlen da bei der Inauguration, mittlerweile hat man ja fast das Gefühl, wenn er nochmal Präsident wird, dann wird er bei der nächsten Inauguration darüber erzählen, wie viele Leute bei der ersten Inauguration waren. Das sind ja offensichtlich treibt ihn ja sowas um und er probiert das dann irgendwie, diesen ganzen Selbstbetrug sich hochzuhalten, indem er sagt, aber ich glaube, so richtig glaubt er daran nicht. Das ist eine öffentliche Autosuggestion, glaube ich, was wir da sehen, würde ich sagen. Und wie gesagt, dieses ganze Verhalten, nach diesem irren Tempo der ersten zwei Wochen oder ersten Woche, mit der die da diese Executive Orders durchgepeitscht haben und plötzlich quasi kommt es zu einem Stillstand und es passiert erstmal relativ wenig. Und das kann natürlich wiederum Teil irgendeiner Strategie sein, meinetwegen, vielleicht. Ich sehe sie nicht, sondern für mich macht es einfach den Eindruck, dass irgendjemand, der vorher das Heft in der Hand hat, ist plötzlich zumindest erst, also nicht so frei, frei hantieren kann und frei handeln kann, wie er es vorher konnte. Und es könnte halt sein, dass Trump einfach Bannon gesagt hat, sag mal, hast du sie noch alle? Meine Umfragewerte leiden darunter.
Und die Leute, und ich glaube, ihn stört das auch sehr, dass die Leute jetzt sagen, Bannon wäre der eigentliche Präsident.
Genau.
Und dann sofort, ne?
Und dieses, ich meine, hat er ja schon geschrieben, dass nein, niemand steuert mich von außen, genau. Ich mache das alles mit meinen eigenen Daten.
My own shots,
ja. Genau. Und
ich habe ganz viel Daten.
Ganz viele Daten. Hier, mein Handytarif. 5 GB Daten im Monat. Alles meine Daten.
Meine Entscheidungen sind basiert auf ganz vielen Daten.
Die besten Daten.
Die besten Daten.
ich glaube, das ist sowas, was ihn umtreibt. Er ist, Gott. Ich glaube, du hast, und das ist, du hast halt so dieses, auf der einen Seite hast du halt diese kalten Machtkalküler, wie meinetwegen Bannon, aber eben auch wie die gesamte republikanische Elite, die jetzt mal eben alles rückgängig macht, was die letzte Regierung gemacht hat und so weit, wie es geht. Und oben drüber hast du halt diesen Clown Hampeln, der eigentlich die ganze Zeit nur schreien musste, hab mich lieb. Und ich glaube, wenn der irgendwann mal auf den Geschmack kommt, dass gehasst werden doch eigentlich viel geiler ist, als geliebt zu werden, dann Gnade uns Gott. Aber bis dahin halte ich das Ganze noch für ein.
Also ganz kurz, meine These zu der Beziehung Ben Trump ist ja der folgende. Also Ben kam ja relativ spät in die Trump-Kampagne. Es war, glaube ich, so schon irgendwie Juli, August oder so letzten Jahres. Vorher hatte Trump ja mehrere Wahlkampfmanager verschlissen. Und die sind alle an Trump verzweifelt. Die haben versucht, sie haben versucht, aus Trump einen Kandidaten zu machen. Mhm. Sie haben versucht, ihm klarzumachen, okay, du musst jetzt mal ein bisschen mehr präsidentenhafter aufnehmen. Mhm. Du musst mal, wir haben dir hier eine Rede für deine Rallyes aufgeschrieben, jetzt liest die doch mal ab vom Scheiß.
Einfach vorlesen, kann man nicht so schwer sein.
Ja? Und jetzt leg doch mal das Handy aus der Hand und twitter nicht wieder so und quatscht der uns wieder schlechte Schlagzeilen bei. Und so. Also das waren die Approaches der Wahlkampfmanager, die alle sehr, sehr große Professionals waren. Ja, und dann kam eben Bannon, und ich glaube, Bannon hat halt das Regime durchgezogen, so, ey, komm mal, Donald, du machst das schon. Mhm. Du machst das genau richtig. Geh dort raus in die Rallies und mach da deine Sprüche. Du hast ein Gefühl für die Menschenmengen dort und kannst sie begeistern. Scheiß auf den Teleprompter. Mhm. Ja? Und mit dem Twittern, mach das ruhig. Wenn die sich aufregen, das ist nur gut für uns. Mhm. Ja? Und der hat im Endeffekt die Winning Strategy, mit der er dann ja auch gewonnen hat. Ich glaube, Trump hat den Wahlsieg in der Hinsicht schon auch Bannon, nicht nur Bannon zu verdanken, dass er sozusagen es geschafft hat, sozusagen Trumps Art und Weise zu weaponizen, als Asset zu verstehen, sondern er hat auch das tiefe Gefühl von Bannon verstanden zu werden, weil Bannon der Erste war, der gesagt hat, du bist genau der Richtige am richtigen Ort und du machst alles richtig, sozusagen, ja. Und ich glaube, dass es da dass das eine ziemlich enge Beziehung geworden ist zwischen Bannon und Trump.
Ja.
Wobei Bannon, glaube ich, also Bannon hat mal irgendwann gesagt, dass er Trump eigentlich nicht für den idealen Kandidaten hält, ne? Also so rein von den Werten und von dem, wofür er steht, ist es gar nicht das so hundertprozentig.
Ja, nachdem du mir gerade was erzählt hast darüber, wofür Bannon steht, und wenn man sich dann hin und wieder mal dazu wie die aktuelle Regierung erstens wofür Trump steht und zweitens wie die aktuelle Regierung handelt, dann sozusagen dieses No Skin in the Game und diese wie hieß es gleich, diese Vetternwirtschaft hier, diese Crony Capitalism. Das wird ja so übersetzt mit Vetternwirtschaft. Das ist ja exakt das, was Trump gerade massiv betreibt. Das ist ja nichts anderes. Es kommt ja keiner ins Amt, der nicht irgendwie hinreichend gut bestochen hat. Und
genau.
Und
weil Bannon ist schon ein Moralist, ne? Also Bannon ist, glaube ich, also der ist ja sozusagen disgusted von den Eliten und ihre Amoral, ja. Also ich glaube, Bannon ist ein Moralist.
Also wenn es danach ginge, dann müsste dann müsste Ben jeden Abend, sich in sein Kissen heulen, für wen er da arbeitet.
Genau. Nee, für Ben, da bin ich mir ziemlich sicher, ist Trump ein Tool. Ja,
ja, okay.
Also ich meine, ich glaube, so politisch sind, gibt es da einige Bereiche, wo sie sich, glaube ich, überschneiden. Das fand ich ja lustig. Also Trump hat ja die Regulierung der Finanzmärkte jetzt irgendwie auch beschlossen. Mhm. Sagt dann halt wirklich original in die Kamera so, ja, also Freunde von mir kriegen halt teilweise keine Kredite. Einfach mal gar keinen Zweifel darum lassen, worum es hier geht, ja, dass seine Freunde keine Kredite kriegen. Das ist einfach, also überhaupt nicht mal den Versuch einer politischen Begründung seiner eigenen seiner eigenen Politik zu finden, sondern meine Freunde. Also, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, aber trotzdem inhaltlich passt das schon zu Ben zusammen, weil Ben ist halt wie die Tea Party eben der Meinung, dass die Finanzkrise nicht durch Deregulierung, sondern durch Überregulierung hergestellt wurde.
Ne? Okay, und dass das Ganze hätte crashen sollen, oder was?
Genau, dass das Ganze hätte crashen sollen und wenn die das wäre dann halt einfach unternehmerisches Risiko, ne?
Was man auch andere fällt. Naja, egal, das ist
bisher. Aber wenn dann eben, genau, und das ist der Punkt, also wenn aufgrund der Finanzkrise dann irgendwie eine große Depression auskommt, ja, und dann halt die ganze Weltwirtschaft zusammenkracht, dann soll das halt so sein. Dann ist das halt Gottes Wille, ne? Das ist dann halt so, glaube ich.
Aber diese Ideologie, das habe ich schon vor ein paar Jahren. Also das höre ich nicht das erste Mal. So dieses.
Das ist so die Tea Party.
Das nicht nur in den Tea Party, sondern ich glaube, das ist auch so in so Wirtschaftsberaternkreisen ist das durchaus auch so eine weit verbreitete Theorie und so dieses. Also das ist. Okay, und
keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, das ist natürlich aber wirklich die Frage, ne? Inwiefern kann sich jetzt Bannon, wie weit ist seine Macht dort und sein privilegierter Status gegenüber Trump? Ist der, wie sicher ist der, ja? Mhm. Und da gibt es sicherlich innerhalb des Weißen Hauses momentan mega krasse Kämpfe. Da gibt es noch diesen Ryan Prius, der ist ja irgendwie der eigentliche Steve of Staff, ne? Also die Position, die Bannon bekleidet, die gibt es ja eigentlich gar nicht ursprünglich im Weißen Haus. Die hat Trump ja geschaffen. Eigentlich das, was Bannon macht, ist eigentlich sozusagen auch das, was der Steve of Chef, also gehört eigentlich zu den Aufgaben des Steve of Chief of Staff. Und dieser Strategic Council oder wie er heißt, oder nee, wie heißt das? Auf jeden Fall, dieser Strategieberaterposten wurde jetzt irgendwie geschaffen und der ist ja irgendwie gleichgestellt mit dem Chief of Staff und der Chief of Staff ist, glaube ich, aber eigentlich einer, der so aus der Partei kommt, ne? Also aus der republikanischen Partei. Mhm. Und ich glaube, dass er vor allem deswegen Chief of Staff geworden ist, um die republikanische Partei zu beruhigen. Also er braucht die ja auch und da muss er halt Konzessionen machen gegenüber der Partei, dass er sagt, dass er die halt mit reinholt und dass er sozusagen die irgendwie ein bisschen komfortet, ne? Irgendwie, ihr seid mir wichtig und so weiter und so fort und damit er halt den Kongress und den Senat für auf seine Seite kriegt. Mhm. Aber ich glaube aber tatsächlich, dass dieser Ryan Priebus eigentlich, dass er den nicht so ernst nimmt, zumindest wie Ben.
Das kann, ja klar, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber, es ist halt irgendwie irre, dass es ist, also ich meine, wenn sich das ganze Ding irgendwie in einer Petrischale abspielen würde, dann wäre es definitiv eine der spannendsten Präsidentschaften, die man haben kann, aber da man selber mit in der Petrischale drin sitzt.
Es ist immer noch spannend.
Es ist immer noch spannend, aber halt mehr auf so eine Skin in the Game Art spannend.
Auf so eine chinesische Sprichwortart. Ne? Mögest du ein interessantes Leben führen?
Das ist doch, das wünscht man seinen Feinden, oder wie war's? Mögest du
ja, genau,
mögest du ein interessantes Leben?
Genau, genau, so ein Fluch ist
das. Ja, ne? Mögest du in interessanten Zeiten leben, ja. Genau. Und ja.
Gut, aber erstmal genug von
genau.
und Trump, oder?
Ja. Wollen wir weitermachen mit dem Schuldzug?
Ja, der Schuldzug.
Also, ich habe
ja, fang du mal an.
Ich habe ja gehört, dass ich soll ich anfangen? Okay, ich weiß nichts über Martin Schulz. Ich weiß nichts über Martin Schulz. Das ist, ich habe den gesehen und habe gedacht, oh Mann, wo haben sie diesen Versicherungsvertreter denn ausgebuddelt? Ich weiß, in der EU. Und ich habe den gesehen und jetzt höre ich, dass in den Umfragen Schulz gerade abgeht, wie sonst sowas.
Ja, wie Schulz Katze.
Wie Schulz Katze, genau. Und das Einzige, was ich von Martin Schulz mitbekommen habe, ist dieses Reddit-Forum The Schulz, was ja. jetzt eine 1:1 Kopie oder was eine Kopie ist von The Donald quasi, also dieses, was auch so eine Meme. Also was so ein, ich weiß nicht, ob es
tatsächlich, ja.
oder ob's, ich weiß nicht, ob es eine Potjomkinsche Memfabrik ist oder ob's tatsächlich eine Memfabrik ist.
Doch, da kommen schon ein paar Sachen raus.
Kommen schon ein paar Sachen raus und das muss ich ja ehrlich sagen, finde ich ganz und gar großartig.
Ach, ja.
Okay. Ich finde, also ich weiß, er hat hier irgendwie, Tante hat sich ja auf Facebook so ein bisschen darüber ausgekotzt und du dann irgendwie in den Kommentaren darunter auch, dass so bin ich darauf gestoßen und habe mir das angeguckt. Und ich hab mich da eine Weile rumgeklickt und ich muss sagen, ich habe mehrfach herzlich gelacht. Und das allein, finde ich, ist für mich Grund genug, um das zu sagen, dass was gut ist, weil ich habe mir freiwillig Wahlwerbung angeguckt. Und darüber gelacht. Und es war Wahlwerbung von der SPD.
Ja, es ist nicht von der SPD.
Ja, aber.
Also, ja.
Also für einen SPD-Kandidaten.
Ja.
Wie auch immer. Ich habe, glaube ich, über Wahlwerbung nicht mehr gelacht seit Außenminister in Grün. Und das war ja auch eher so ein, wie heißt das, Sensible Chuckle. So ein und dieses, das, ich finde diese Meme ziemlich großartig, ehrlich gesagt. Weil ich habe auch für mich so ein bisschen die. Es ist. Diese Meme funktionieren so, dass dein Hirn dich belohnt, wenn du dich an einen Wahlslogan erinnerst. Das ist ziemlich. Ich probiere das mal ein bisschen zu erläutern. Das ist so irgendwie ein dauerndes Thema, was da so rumgeht, scheint zu sein, Schulz baut Brücken. Also Trump sollte halt die Mauer bauen, bla bla bla, baut die Mauer. Und bei Schulz ist es, Schulz baut Brücken. Was ich sehr lustig insofern finde, weil es quasi exakt das gleiche Meme ist, was für Donald Trump was für Donald Trump entstanden ist, aber genau die gegenteilige Botschaft transportiert. Nämlich während Trump für Abgrenzung stand und halt dafür stand, dass sozusagen die Mauern dicht zu machen, ist wir bauen Brücken, ist das halt das genaue Gegenteil. Es ist halt für mehr Europa und für mehr Zusammenarbeit. Und hier dieses Make Europe Great Again, ist ja das genaue Gegenteil von dem, wofür MAGA steht. MAGA steht für Abgrenzung und für wir machen unser Ding und alle anderen draußen. Und MEGA ist ja im Augenblick gerade gegen diese Nationalstaaten-Trollerei, sondern für das gemeinsame Europa. Und das finde ich erstmal spannend. Das Zweite, was ich halt eben, dieses Brücken-Meme, was da immer wieder auftaucht, und dann siehst du halt irgendwie so ein Bildchen, wie Schulz, also ein Fluss und keine Brücken da und Schulz zieht eine Fresse und dann auf dem zweiten Bild siehst du, sind zwei Brücken da und Schulz sagt, ist schon ein bisschen glücklicher und dann hast du 20 Brücken an einem kurzen Flussstück und Schulz ist total glücklich. Und nachdem du das 20. Bild in der Richtung gesehen hast und du musst halt jedes Mal, damit du diesen Witz verstehst, damit du diesen Bildwitz verstehst, musst du halt, Schulz baut Brücken. Und dann schüttet dein Hirn ein bisschen Glückshormone aus, weil, hey, du hast einen Witz verstanden. Und das finde ich, also das hat bei mir dann halt so spätestens 22 Bild, ja, ja, Schulz baut Brücken. Und das ist bei mir hängen geblieben. Also dieser Typ hat bei mir, ohne dass ich jetzt sonderlich stolz drauf wäre, dass ich so einfach manipulierbar bin, aber dieses ein bisschen in den Memen rumklicken hat aus diesen Typen, den ich vorher eben, wer ist das? Und wie langweilig sieht der denn aus? Zu einem, ah ja, der Typ, der Schulz, der baut doch Brücken, ne? Gemacht und hat irgendwie so ein sympathisches Bild hergestellt. Ich finde das absolut legitim, das zu machen. Ich finde es funktioniert so unfassbar mit der Peinlichkeit. Also das ist so, das ist das Lustige daran. Man denkt so, ich habe Diana davon erzählt, ja, die haben für Martin Schulz haben die eine Kampagne gemacht, die eine 1:1 Kopie von Donald Trump ist. Und Diana so, oh Gott, ist das peinlich. Und ich so, ja, ja, aber warte, natürlich ist es peinlich. Aber das ist genau das Geile, dass es so peinlich ist. Das ist ziemlich genial, weil diese ganzen Meme, diese ganzen...
Sehr selbstironisch, meinst du?
So. Genau, die wirken dann so selbstironisch. Und das ist ja auch was immer wieder, das ist ja immer auch wieder, was die Alt-Right gesagt hat über die Trump-Kampagnen, dass das ja alles nur Ironie sei.
Mhm.
Und gar nicht so ernst gemeint sei. Und das ist natürlich halb wahr. Weil natürlich sind sich, glaube ich, die Trump-Wähler durchaus darüber im Klaren, dass ein 70 Jahre alter Mann, der wahrscheinlich demnächst an einem Herzinfarkt sterben wird, weil er so wenig Sport treibt, jetzt nicht unbedingt ein großer Held ist oder sowas. Der Teil ist ironisch, aber die Botschaft, die unten drunter, nämlich das Mauern bauen, das ist halt überhaupt nicht ironisch, sondern das ist halt sozusagen, das ist das, deswegen sollst du ihn wählen. Und diese gleiche ironische drüber lustig machen, kann man halt auch mit positiven Inhalten belegen. Und ich frage mich so ein bisschen, ich habe mich, als ich das gesehen habe, ich mich gefragt, es gibt ja mittlerweile in konservativen oder in rechten Kreisen gibt es ja diese Meme-Fabriken tatsächlich, wo einfach Geld reingesteckt wird, um Meme schnell erfinden zu lassen. Warum gibt es das nicht für Linke? Warum gibt es das nicht? Also diese, zum Beispiel diese Staatsanwältin, diese oberste Staatsanwältin, die ihr erinnert euch alle, hat jeder mitbekommen, Trump hat den Muslim-Bann erlassen und diese Staatsanwältin, die sowieso nur noch eine Woche im Amt ist, stellt sich halt hin und sagt ganz offensichtlich, nein, ich werde das nicht umsetzen, weil es ist gegen die Verfassung. Ja,
sie wird das vor dem Gericht nicht verteidigen.
Genau, sie wird ihre Staatsanwälte anweisen, das nicht zu verteidigen, weil es nicht constitutional ist. So, und sie stellt sich hin und das war ja auch eine eher schmächtige Frau.
Sofort befeuert.
Und dieser Typ, also und was ja nichts anderes, also das war ihre Kündigung. Das war ihre ganz klare Kündigung. Das ist, deutlicher kann man es nicht machen. Das ist ein ganz dickes Fuck you. Und was macht Trump? Trump kann sich nicht zurückhalten, ist unfähig, das zu ertragen und muss dann unbedingt nochmal mit dem Hammer reinhauen. Und was seine Schwäche eigentlich nur zementiert. Diese Frau hat ganz klar die moralische Überlegenheit gehabt und dadurch, dass er sie dann noch ohne jegliche Not aus purer mangelnden Kontrollfähigkeit sie noch feuert, hat er sie moralisch nochmal höher gestellt. Es gibt Religionen, die sind auf weniger gegründet worden als dieser Geschichte. Und das ist eine Heldengeschichte oder man könnte es als Heldengeschichte darstellen und wir kriegen nicht mal ein Animated GIF. Das finde ich echt schade, weil es, wenn es funktioniert und wenn man, warum mehr davon bitte? Bitte, mehr davon.
Okay, ich erzähle mal meine
ja.
Schulz-Geschichte oder meine Sicht. Also ich muss ganz ehrlich, erstmal muss ich glaube ich damit anfangen, dass ich die letzten Monate auch immer die ganze Zeit gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe keinen Bock auf diese Bundestagswahl, ich will diese Bundestagswahl nicht. Das wird so ein Desaster, weil im Endeffekt war die Situation folgende. Man wusste, okay, Merkel tritt wieder an, also dort wird halt nichts passieren, das ist halt auch irgendwie logisch, dass Merkel wieder antritt, das geht nicht anders, wenn sie nicht angetreten wäre, dann hätte die AfD sich das als Kerbe in ihre Keule geschnitzt, so, ja.
Mhm.
Und deswegen war Merkels Antritt definitiv unumgänglich. Aber irgendwie war das halt gleichzeitig so, ja. Und dann war halt so eine nicht vorhandene SPD da. Also eine SPD, wo, bei der man sich wirklich fragte, was soll das überhaupt noch? Habt ihr eigentlich schon aufgegeben? Also mit einem Gabriel-Vorsitzenden, den niemand mag, also wirklich niemand, ja. Nicht mal seine eigene Mutter. Sag ich es einfach mal so, ja. Also wirklich so der Unsympath schlechthin, der sich auch mit allem verscherzt hat. Und dann halt diese Frage, diese offene Kanzlerfrage, die die ganze Zeit über nicht beantwortet wurde. Und ich hatte da natürlich im, natürlich gab es diese Diskussion darum, ob das jetzt Martin Schulz oder er macht schon länger. Also diese beiden Optionen gab es schon. Ich muss sagen, mir war Martin Schulz kein Unbekannter. Ich kenne ihn sozusagen als Präsident des Europaparlaments.
Ich wusste,
weil ich halt die Europapolitik relativ eng verfolgt habe. Wobei man natürlich sagen muss, dass man als Präsident des Parlaments nicht besonders viel Policy selber macht, also sehr viel eigene Vorschläge einbringt oder so, sondern man hat da ja eher so eine moderierende Funktion, deswegen hat er es da auch geschafft, sich sozusagen so eine Art präsidiale Aura anzueignen, ohne sich halt sozusagen mit Tagespolitik bekleckern zu müssen. Gleichzeitig hat er aber doch versucht, sich ein Profil zu schaffen, und das hat er ausgerechnet im netzpolitischen Bereich versucht. Es gab schon, und noch unter Schirmacher hat er dort ein paar Leitartikel und Interviews in der FAZ gegeben, wo er totalen Bullshit erzählt hat und halt so versucht hat, auf diese FAZ-Schirmacher-Linie dort einzuschwingen. Weswegen Schirmacher ihn auch total promotet hat. Ja, seine letzte Aktion war halt, da hatten wir auch drüber gesprochen, über dieses unsägliche unsägliche Geschichte mit den, wie heißt es noch, Digitalkarte, ja. Und da war er sozusagen das prominenteste politische Aushängeschild, und das war ja auch schon so grauenhaft. Und ganz ehrlich, ich hab das Gefühl gehabt, okay, der Typ ist halt so, der wurde halt mal irgendwann von der SPD halt nach Europa abgeschoben, hat dort aber irgendwie ganz guten Platz gefunden mit diesem Europaparlament, ist aber eine Pfeife. Und ich habe dann noch mit ein paar Insidern geredet, die sich mit Europapolitik ein bisschen genauer auskennen, die meinen eigentlich auch so, ja, ist eigentlich eine Pfeife, er hat nicht so viel drauf. Was gut war, was halt auch so ein bisschen durch die Medien ging, war halt, wie er halt damals diesen griechischen Rechtsnationalen rausgeschmissen hat aus dem Europaparlament. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Das war
Also er hat sich ganz gut so antifaschistisch hat er sich ganz gut positioniert und war ganz couragiert, muss man sagen. Er ist auch sicherlich ein überzeugter Europäer, das kann man auch Positives von ihm sagen. Ansonsten ist er politisch sehr, sehr unbeschrieben. Er ist aber, glaube ich, gehört schon ein bisschen so zu dieser Führungsriege. Er ist ja sehr gut befreundet angeblich auch mit Sigmar Gabriel, wo man sich fragen soll, warum. Aber
der hat Freunde.
Das ist ja sein Problem. Genau, das ist ja sein persönliches Problem.
Man sollte niemand mit ihm spielen will, darum.
Auf jeden Fall ist er unbeschrieben genug, ne, dass man halt ihm, glaube ich, erst einmal viel abnehmen kann. Ne? Also, und da muss ich dann sagen, hat die SPD viel richtig gemacht. Und zwar, indem sie das Wahlkampfmotto sehr, sehr radikal und konzentriert auf soziale Gerechtigkeit gesetzt haben. Ich halte das für einen genialen Zug, oder vielleicht, was heißt genial? Also ich glaube, ich halte es für den einzig richtigen Zug. Soziale Gerechtigkeit ist das, wonach sich momentan alle sehen. Das ist das, wo, glaube ich, sich auch über alle, mittlerweile doch über alle Parteiengrenzen hinweg alle einig sind, dass es daran mangelt, ja, und dass es ein Problem ist, auch gerade was sozusagen den Populismus von rechts irgendwie angeht, das mit zu befeuern. Und ich halte das für absolut richtig, das zu besetzen, das Thema. Man muss eigentlich schon die Ironie sich auf der Zunge zergehen lassen, dass man sagt, dass die SPD sich entschieden hat, das Thema soziale Gerechtigkeit zu besetzen.
Dass die das irgendwann nochmal entdeckt, das hätte ja niemand gedacht.
Genau. Also, Aber man muss ihnen das jetzt irgendwie einfach mal zugutehalten. So. Und das ist auch jetzt momentan in der strategischen Position, wo die Linke sich momentan immer weiter nach rechts verhaspelt, ja, mit Sarah Wagenknecht, ist das umso mehr eine richtige Sache. Also sie können es schaffen, jetzt sozusagen die Linke links zu überholen und sich halt sozusagen als die eigentliche pure und progressive linke Kraft zu etablieren, die eine Stelle, die aus irgendeinem Grund unbesetzt war in der deutschen Politik für lange Zeit. Und,
naja, wo die Linke so ein bisschen als ihr Territorium gesehen hat, aber nie so richtig gut ausgefüllt hat.
Genau, und wo sie jetzt und es jetzt gerade vergeigt, ja, muss man dazu sagen. Und ich glaube, das könnte jetzt eine historische Chance sein für die. Das ist erstmal eine gute Sache. Die andere Sache ist aber die, dass ich Probleme habe, der SPD das abzunehmen, wie ernst sie das damit meint. Und das hat, glaube ich, sehr, sehr gute historisch begründbare Gründe. Ob Martin Schulz jetzt persönlich für dieses Motto einsteht oder nicht, halte ich für sehr, sehr fraglich. Er schafft es jedenfalls, es richtig vom Blatt abzulesen. Und insofern, ich glaube, Martin Schulz ist Opportunist genug, dass er dieses Motto definitiv im Wahlkampf präsentieren kann, und er ist unbeschrieben genug, dass man ihm es auch abnehmen kann. Es gibt natürlich sofort die Stimmen und sagen, ja, guck mal, wie er abgestimmt hat bei den Fragen um Griechenland und so weiter und so fort. Da hat er auch sozusagen antisozial und so weiter und so fort gestimmt und war eingestellt. Und das muss man auch, das lasse ich auch total gelten, und ich, wie gesagt, ich nehme ihm das jetzt auch nicht ab, dass es sozusagen jetzt wirklich vom Herzen kommt, aber ich glaube, er kann diesen Wahlkampf machen. Und was mich jetzt erstmal freut, ist, dass diese totale Nulligkeit, die vorher bei der SPD gewesen ist, dass die jetzt definitiv nicht mehr da ist, sondern dass jetzt tatsächlich sozusagen Angela Merkel einen ernstzunehmenden Konkurrenten aus dem demokratischen Lager hat, also jedenfalls was Wahlchancen angeht, ernst zu nehmen. Deswegen, es wird ein spannender Wahlkampf. Es gibt sogar die Chance, dass es eine gewisse Polarisierung wieder hinzukriegen ist zwischen SPD und CDU, die vielleicht ein bisschen, also mit Gabriel wäre das komplett unmöglich gewesen, ne? Also das ist schon mal eine gute Sache. Ich glaube aber auch, dass dieser Schulz-Zug definitiv weit überhyped ist. Dass dieser Hype um Schulz jeglicher Berechtigung entbehrt.
Ja.
Obwohl man definitiv feiern kann, dass Gabriel es nicht macht. Das kann man, da bin ich total.
Du meinst, das ist eher der entgleiste Gabriel-Zug, der da so zum
Genau, also ich glaube, ein Großteil der Schulz-Euphorie ist eine Euphorie, dass Gabriel das nicht tut. Ja?
Okay, ja.
Also weil es war sozusagen eine echt depressive Stimmung, glaube ich, vorher, und die jetzt sozusagen so richtig sich gelöst hat, ja. Und so ein richtiger Knoten ist da geplatzt. Das glaube ich schon, ne? Aber es liegt, glaube ich, nicht an der totalen Charismatik und politischen Gewichts von Martin Schulz, sondern es liegt tatsächlich daran, dass das Problem Gabriel gelöst wurde. Ja, also das ist so die Sache. Jetzt nochmal zu den Memes. Ich finde das problematisch. Also ich habe mich daran gestört. Ich fand das irgendwie. Also ich hatte ein unwohliges Gefühl dabei, als ich es durchgeklickt habe.
Das verstehe ich auch, das hatte ich am Anfang auch.
Genau, also ich hatte dieses Gefühl, dass dort genau was du meinst, ne, mit dieser Halbironie, ne? Also diese komische Haltung, die auch bei The Donald am Start ist, wo es immer nicht klar ist, wo die Ironie anfängt und wo das Ernstmeinen aufhört oder sowas, ja. Also wo diese Grenze ganz bewusst unklar gelassen wird. Das funktioniert so lange, wie du auch nicht wirklich inhaltlich für etwas wirklich stehst, ja. Wo du halt dir immer sozusagen immer so eine plausible deniability offen hältst, in der du sagen kannst, war ja alles nur Spaß, ja.
Kann ich kurz dazu was sagen?
Also dort, wo du halt sozusagen Verantwortung einfach ablehnst und wo du halt, und das ist genau das, was die Alt-Right ja macht, also dass sie halt einfach komplett auch sozusagen for the lulz und ja, ey, geil, hier Hakenkreuz, haha, ist alles nur Spaß und so. Also wo halt diese bewusste, dieses bewusste diffundieren dieser Ironiegrenze halt auch Teil des Konzepts ist, ja. Und ich halte dieses Konzept auch deswegen für ein, es funktioniert, glaube ich, im reaktionären Bereich, aber ich glaube, es funktioniert nicht im progressiven Bereich, wo du die Dinge meinen musst, die du sagst.
Ich glaube, das kann gerade auch im progressiven Bereich funktionieren, weil also was ich meinte mit der Ironie ist ja, also die Botschaften, die ich zumindest jetzt bei diesem Schulz da fand. Ich meine, es wird sich natürlich auch immer, das wird natürlich auch immer unterschiedlich sein und das wird von Meme zu Meme, aber dass die Sachen, die ich da gefunden habe, die hatten alle eine glasklare Haltung. Und eine Haltung, die ich durchaus mit was Positivem verbinde. Also wie gesagt, dieses Brückenbauen. Und
da?
Ja.
Eben warst du da.
Okay. Sorry. Diese Meme, die meisten oder alle, die ich davon gesehen habe, die hatten eine ganz klare Haltung. Die waren eben, Schulz ist der Brücken baut für Europa, sozusagen für europäische Einigung steht. Das ist ein sehr, sehr klares Bild. Was die Ironie aus meiner Perspektive daran ist, ist halt dieses, dass das natürlich keine physischen Brücken sind, die er baut, sondern nur symbolische Brücken und das in dem Moment dann, also du kannst, glaube ich, diese Botschaften, diese sehr, also ich glaube, gerade wenn also eine Botschaft, also gerade eine sehr klare Botschaft lässt sich umso besser über solche Meme transportieren, weil sie, Kind ist gerade gekommen, so eine Botschaft, schöne Grüße von MS Pro. Er hat mich neulich Max genannt. Das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen. Also positiv. Das ist so.
Da ist der Computer. Dad nennen?
Er nennt mich ja Papa. Und das ist, glaube ich, so, dass das gerade wenn du klare, also wenn du, wir stehen für Europa und wenn du so klare, sehr geerdete Botschaften hast, kannst du die halt umso besser ironisch verpacken. Das ist, glaube ich, das, was worin die Chance besteht. Also du kannst zum Beispiel bei dieser, was ich jetzt zum Beispiel an dieser Staatsanwältin klar machen wollte, ist halt, du kannst die klare Botschaft, dass sie für die Verfassung kämpft und dass das eine gute Sache ist und dass sie darum was Gutes gemacht hat und dass Trump sozusagen der Tyrann ist, das könntest du jetzt comichaft verarbeiten, indem du sie irgendwie als Heldenfigur dastehen lässt. Dass du, obwohl sie eher zierlich gebaut ist, dass sie halt so quasi David gegen Goliath oder irgendwie sowas, dass sie natürlich keinen physischen Kampf ausgetragen hat und du könntest es als physischen Kampf darstellen, das wäre quasi der ironische Teil. Du hättest aber darunter eine Ebene, die gerade für was steht, nämlich für wir stehen für die Verfassung ein in dem Fall und wir stehen gegen diesen Muslim-Ban und darum ist sie eine Heldin für uns. Das kannst du, glaube ich, könntest du hervorragend verbinden, wenn du wolltest.
Und also ganz, ganz kurz, dann muss ich das vielleicht nochmal ein bisschen genauer fassen, weil
ja.
du hast sicherlich recht, dass es bestimmte Dinge gibt und bestimmte Haltungen oder Forderungen, die man vermemisieren kann, die man sehr gut vermemisieren kann. Ich glaube, was mich am meisten so irgendwie so gestört hat oder so schauern hat lassen, ist diese Gottkanzler-Ding, ne? Irgendwie. Mhm. Also auch gerade auch dieses Schulz-Zug, das natürlich der Trump-Train, das ist
klar,
natürlich eine 1:1-Kopie, also das mit dem Schulz-Zug ist unstoppable, also Schulz-Zug hat keine Bremsen. Also das fand ich halt irgendwie, das hat mich wirklich gestört, weil es halt diese direkte 1:1 aufnehme Geschichte ist und da
gibt es
ja keine
Meme.
Klare Botschaft, außer dass es irgendwie, wir sind unstoppable, so ja irgendwie. Und dann halt diese Gottkanzlernummer, wo halt irgendwie sozusagen, wo er doch irgendwie wie so eine ironische Vollüberhöhung stattfindet, die dann halt irgendwie, die ich problematisch finde. Also das war eher so diese Sachen so, ja, also die sich dann halt abseits vom Inhaltlichen Vergötterung, diese ironisch witzige Vergötterung von The Donald übernommen hat, was da habe ich mich einfach unwohl gefühlt. Das
ja, verstehe ich. Also ich, wie gesagt, als ich das erstmal davon gelesen habe und die auch die ersten Bilder davon gesehen habe und sowas, dachte ich so, auch oh mein Gott, was geht jetzt ab? Also insofern verstehe ich das total und ich sehe auch die Gefahren und so weiter und so fort. Ich glaube aber, dass es für sehr viele Sachen sehr gut funktionieren kann und mit diesen Heldenmotiven arbeiten ja andere, also ich meine, dass du Wahlplakate aufstellst, in denen riesige Köpfe von Menschen zu sehen sind, also von den jeweiligen Kandidaten, das ist ja auch nichts anderes als quasi dieser psychologische Effekt, dass Menschen halt, je größer irgendjemand dargestellt wird, desto göttlicher ist er und das ist ja, ich glaube, das ist einfach eine moderne, also das ist zumindest meine Hoffnung, dass das einfach eine moderne Adoption ist. Und ich glaube aber auch, dass die Linke nicht nur eben Botschaften finden muss. Ich glaube, das ist wichtig, dass neue Botschaften gefunden werden müssen. Ich glaube aber auch darüber hinaus, dass die Linke oder Liberale oder wie auch immer sich neue Wege einfallen lassen muss, wie man diese Botschaften transportiert.
Wir müssen und den Meme War gewinnen.
Wir müssen und zumindest sollten wir erstmal teilnehmen am Meme War. Und das jetzt eines der Lieblings, der am meisten verbreiteten Motive der letzten Zeit war, dass hier vom Women's March irgendwelche Plakate abfotografiert waren, die lustig waren. Kann ich schon verstehen, dass die Rechten sich da so ein bisschen drüber lustig machen, als ob wir jetzt Faxe hin und her schicken würden und dann einscannen und als E-Mail verschicken oder irgendwie sowas. Also ich glaube, da muss man sich technisch auf den Stand bringen und Meme sind ein gutes Werkzeug, um Ideen zu verbreiten und sie können auch nicht nur dafür, sondern wenn du tatsächlich es schaffst, eine Basis zu schaffen, die auch neue Meme produziert und dann kannst du wiederum auswerten, welche Meme kommen besonders gut an, was man ja auch ein Stück weit als welche Themen sind den Leuten wichtig interpretieren kann. Klar darf man jetzt nicht zu viel reinmachen, aber ich glaube, dass Meme bis zu einem gewissen Grad ein gutes Mittel der Kommunikation erstens der Partei oder der entsprechenden Kandidaten mit den Wählern sein kann, aber auch in der anderen Richtung. Nämlich, dass man darüber, was verbreitet sich, was wird aufgegriffen, was wird weiterentwickelt und so weiter und so fort, eine Strategie entwickeln kann. Und ich meine, sie haben es geschafft, auf der rechten Seite eben Trump als unstoppable Helden dastehen zu lassen. Sicherlich ist sein Wahlerfolg nicht nur darauf zurückzuführen, sondern auf viele Sachen, aber ich glaube, es hat einen Teil dazu beigetragen. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiges internes Kommunikationsmittel unter Trump-Anhängern, dass sie brauchen keine Argumente auszutauschen, sie brauchen nur diese Meme auszutauschen. Und diese Abkürzungen sind bis zu einem gewissen Grad wichtig und richtig und absolut in Ordnung. Und für mich war es regelrecht eine Offenbarung, als ich das gesehen habe. Ich fand das wirklich so, ja, mehr davon.
Ja, also alles, was uns vom Untergang der Welt bedingt, ist mir auch echt recht so, ne? Irgendwie deswegen, ja. Für mich war das. Also ich finde es erstmal gut, wie gesagt, ich finde es gut, wenn. Also ich glaube, das kann auch ein strategisches Problem sein, dass jetzt gerade diese Euphorie auch gerade so hoch ist.
Mhm. Das kann auch wieder kippen.
Weil umso krasser kann das halt, wird das dann halt auch, also wird das, das ist, glaube ich, relativ klar, wird das halt wieder kippen, sobald Schulz irgendwie wieder was Dummes sagt. Und ich glaube, er wird was Dummes sagen, weil er ist nicht besonders schlau. Und
okay, das kann ich nicht einschätzen.
Ich glaube eher gesagt, dass weitere Auftritte von Schulz ihm nicht mehr weiter befördern, sondern ihm eher schaden. Vielleicht sollte er sich jetzt bis zur Bundestagswahl zurückziehen und die Meme Wars den Rest erledigen lassen.
Das den ganzen Tag mit MS Paint hin und malt Gift-Bild.
Genau.
Ich finde das, also dieser kometenhafte Aufstieg der SPD in den letzten Wochen ist ja eigentlich
ist ja
kein Beleg dafür, wie geil die SPD ist, sondern es ist ja einfach eher ein Beleg dafür, wie lange so ein soziales Programm, wie hart das vermisst worden ist, zum einen, und zum zweiten, wie dringend sich die Leute nach einer Alternative sehen. Und,
das stimmt, ja.
Und insofern ein spannender Wahlkampf, der den Leuten eine Alternative bietet, kann dann nur helfen. Meine Befürchtung ist allerdings, dass dann, falls die SPD das tatsächlich gewinnen sollte, dann im Siegesrausch, den ja wirklich zu diesem Zeitpunkt niemand ihnen zugetraut hätte, sie sich nach hinten lehnen und sagen, alles richtig gemacht und genau die gleichen Knallchargen im Amt lassen, die es schon die letzten Jahre über verbockt haben, und die Leute dann bei den nächsten Wahlen umso enttäuschter sind. Also ich bin mir nicht so richtig sicher, ob das, wenn es die AfD schwächt, ob das nicht nur auch vielleicht ein verzögerndes Moment sein könnte. Aber das sieht man dann,
wenn. Ja, der Punkt ist halt, die SPD kann eigentlich nur dann wirklich glaubwürdig sein bei dem, was sie jetzt, also bei zum Beispiel soziale Gerechtigkeit, wenn sie sich intern, und zwar vom Kopf her, erneuert. Also wenn nicht nur sozusagen es bei Gabriel bleibt, sondern wenn tatsächlich sozusagen die gesamte Führungsriege eigentlich ausgetauscht wird, wenn wirklich frische Köpfe da sind, die wirklich glaubwürdig für eine Wende dastehen können, und nur irgendwie Schulz durch Gabriel auszutauschen, sorry, das ist für mich nicht glaubwürdig genug. Also da bin ich, das ist für mich einfach nur irgendwie dem Ganzen einen neuen Namen geben und
Natürlich, die Gefahr ist sehr hoch. Das ist,
und das ist halt das momentan, weswegen ich jetzt noch sehr, sehr skeptisch.
Aber die Meme,
Guck mal, ja,
über Gabriel gab es nie lustige Meme. Lies dir die Meme durch, die sind gut.
Ja. Gut, ja. Machen wir nochmal ein Thema.
Ich wollte eigentlich gerade eher sagen, lieber kein Thema mehr, weil ich muss jetzt nämlich nochmal kurz dem Kind gute Nacht sagen beziehungsweise guten Mittagsschlaf, und wird darum gerne hier dem Ende
entgegen. Wollen wir jetzt hier Schluss machen?
Also tut mir leid, wir können ja einfach sehr bald wieder die nächste Sendung machen. So.
Ja, okay.
Ich meine, wir sollten eh jede Chance noch nutzen, vor dem Weltuntergang noch möglichst viele Sendungen unterzubringen.
Stimmt.
Das ist
die Zeit ist knapp.
Die Zeit ist knapp. insofern würde ich jetzt hier gerne mal an der Stelle, weil ich habe nämlich auch nicht mehr viel Zeit.
Wir sind ja schon sehr viel regelmäßiger geworden, ne?
Wieder.
Also ich glaube, jetzt sind wir so ungefähr einmal im Monat oder so.
Es gibt
so
auch wieder was zu erzählen. Vorher war ja
saure Gurkenzeit.
Mal gucken. Ich bin gespannt.
Na gut.
Gut, haltet alle die Köpfe hoch.
Haltet durch.
Lasst euch nicht unterkriegen.
Und pst, nicht Trump wecken. Oh mein Gott. Nicht das orangene Monster weg.
Ja, und auch nicht, und keine Angst. Ich weiß nicht, ob man Angst haben sollte. Ich finde es absolut verständlich, Angst zu haben, aber es ist trotzdem falsch, Angst zu haben. Also.
Es bringt jedenfalls nicht weiter.
Es hilft uns allen nichts. Okay.
Schulz wird uns alle retten.
Schulz wird uns der. Oh Gott.
Mit dem Angriff von Schulz wird das alles in Ordnung kommen.
Ja, vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwann nochmal. Wer weiß. Okay.
Alles klar. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.